So, wollen wir anfangen?
Herzlich willkommen bei 1024.
Ich kann das nicht so gut wie du.
Ich muss ja nicht machen. Muss ja nicht ständig den Johannes nachmachen. Das spielt nur seine Hand, wenn du ihn nachmachst.
Es sollte ja bloß, die Stimmung auflockern.
Zum Anfang?
Haben wir das nicht gerade schon?
Du musst klatschen.
Ach ja, stimmt. Klatschen, ja.
Herzlich willkommen bei 1024. Heute widmen wir uns, siehst du, geht schon los.
Hast du gut gemacht?
Du darfst nicht lachen, Johannes. Herzlich willkommen bei 1024. Wir widmen uns heute wieder der Kunst der geplant organischen Unterhaltung. Dabei unterstützen mich Paul und der Chriso.
Hallöchen.
Was ist geplant organische Unterhaltung?
Und ich bin der Dave. Das, was wir hier machen, Podcasten. Okay.
Hallo. Ich wollte das Ganze mit so einem kleinen Witz und so ein bisschen Dummheit auflockern am Anfang.
Achso, wie Johannes was manchmal macht. Quasi. Ich leg direkt los, ist mir egal. Jungs, wie geht's euch? Lange ist es her, für mich zumindest.
Hier liegt so ein bisschen so eine düstere Wolke drüber, finde ich. So ein bisschen Diss-Stimmung.
Das bildest du dir jetzt ein.
Okay.
Das ist nur, weil ich lange nicht hier war.
Okay.
Keine Ahnung.
Wo warst du denn so lange?
Keine Ahnung. Gelebt.
Bist du jetzt schon berühmt?
Ich habe mal gelebt. Ich wäre auf jeden Fall gern berühmt, ja.
Das habe ich, ja hab ich ja nicht gefragt.
Nee, der Weg dahin ist steinig und weit, Paul.
Okay. Aber wie läuft's so?
Es läuft ganz schön
im
gut.
Im Biss.
Im Biss?
Hm? Das ist die Kurzform für Business.
Ach so. Oh Gott. Okay. Ja, halt irgendwie, ich habe ja schon mal hier im Podcast erwähnt, dass ich angefangen habe, Bass zu spielen dieses Jahr. Und mittlerweile tue ich das auch innerhalb einer Band. Und das macht alles ganz schön Spaß. Und ich lerne anscheinend ganz schön schnell. Und es ist voll cool. Und sich kreativ ausleben und irgendwie so mit anderen Leuten was Cooles zustande bringen. Oder auch nur so rumjammen. Das ist ein ganz schön großartiges Gefühl, muss ich sagen.
Also im Prinzip so wie Podcasten.
Ja, fast wie Podcast.
Ich will nicht sagen, dass das weit hergeholt ist. Aber es ist schon ein bisschen weit hergeholt.
Okay, Entschuldigung. Ja, damit war ich jetzt halt irgendwie viel beschäftigt. Und dann gab es irgendwie so großartige Folgen, wo ich gar nicht benötigt wurde, wie zum Beispiel Südostasien oder Paul und der Johannes alleine. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Und deswegen haben wir uns heute zusammengefunden zu Ossis reden Hochdeutsch 2. Hochdeutsch harder.
Wir geben uns Mühe.
Genau.
Ja, es wurde auch echt mal wieder Zeit. Wir sind ja alle so viel beschäftigt mit unserem krassen Leben,
ja, auf jeden
sozusagen,
Fall.
Dass wir gar keine Zeit mehr haben tatsächlich, uns hier in Johannes beschaulichem Kämmerchen einzufinden. Aber hey, jetzt ist es wieder soweit.
Ja, und ich freue mich gar diebisch. Ich bin hochmotiviert und das meine ich nicht mal sarkastisch. Aber der Paul meinte schon, er ist heute geistig nicht ganz so auf der Höhe. Also mal schauen, wo es uns heute hinführt.
Bin ich aber nie.
Ja, siehst du, da hast du eigentlich auch recht.
Na, wenn du so hochmotiviert bist, dann leg doch mal los.
Das klingt so, als hat Dave jetzt ein Gedicht vorbereitet oder so.
Das wäre ziemlich fett eigentlich.
Scheiße, Chriso. Das hättest du früher sagen müssen.
Sorry. Ich habe
ein Gedicht geschrieben.
So eine Folge machen wir aber auch mal.
Eine Gedichtfolge?
Wo wir so gegenseitig Lyrik vortragen.
Auf jeden. Ich mache nur Haikus. Also,
ich hatte eher an so althochdeutsche Sachen.
Althochdeutsche Sachen.
Steve von der Vogelweide.
So. Steve von der Vogelweide.
Walter, meine ich natürlich. Walter von der Vogelweide.
Ach so. Ja. Steve finde ich besser. Das ist moderner.
Ja. Wir können ja damit anfangen, was ist das Lustigste und Krasseste, was wir innerhalb der letzten 3 Tage gesehen haben?
Oh, ich habe einige Sachen lustige gesehen. So, vor allem auf so YouTube, wenn man sich darum.
Ich fand ziemlich lustig. Ich kenne gar nicht genau den Hintergrund, aber ihr kennt ihn bestimmt. Ist es nicht passiert, dass ein paar Franzosen in Berlin einen Lama geklaut haben?
Nicht in Berlin, in Frankreich.
Ach, in Frankreich war es.
Ja.
Das habe ich auch gehört, ja.
In Toulouse, glaube ich.
Erzähl doch mal, das interessiert mich ein bisschen. Ich habe nur Fotos gesehen.
Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ach so.
Nee, das war eine Frage gerade. Du weißt nicht, was da passiert ist.
Nee, deswegen frage ich.
So, ja, es gab so vier französische Rabauken oder fünf vielleicht. Und die sind nach irgendeiner Party an einem Zoo vorbeigelaufen. Nicht an einem Zoo, an einem Zirkus vorbeigelaufen. Und da war Serge, das Lama, draußen am Zaun angekettet. Und diese vier besagten Rabauken waren so hackezut, dass sie sich entschlossen haben, das Lama abzubinden und mitzunehmen. Und dann sind sie ein bisschen durch die Toulouser Innenstadt gedackelt mit dem Tier. Und wollten auch Straßenbahn fahren und sind dann mit dem Vieh eingestiegen. Und das fand aber der Straßenbahnfahrer dann nicht mehr so witzig. Und hat versucht, das Lama dann aus seiner Straßenbahn zu entfernen, letzten Endes.
Rauszujagen.
Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall stand dann eine halbe Stunde später die Polizei vor der Straßenbahn und hat das Lama wieder zurückgegeben.
Das finde ich auf jeden Fall schon
sehr lustig.
Das Lama.
So insgesamt. Das ist schon ganz schön gut auf jeden Fall.
Ja. Aber die haben jetzt natürlich harte juristische Probleme. Ne? Das dann. Ich weiß nicht, ob das gleich als gemeiner Raub gilt. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, nicht die klügste Entscheidung
für das polizeiliche Führungszeugnis. Wenn es in Paris so jemanden gäbe wie den George in San Francisco, der mit seinem Van durch die Stadt fährt mit drei Lamas hinten drin und die Leute die einfach streicheln lässt, dann müsste man keine Lamas klauen. Das war eine super geile Überleitung, oder?
Wohin denn?
Nach San Francisco, zu George, der mit einem Van durch die Stadt fährt mit drei.
Ja, das ist so der erste cool. Part klang so ein bisschen nach so schlechten Pornoproduktionen. So der Bang Van oder Bang Bus. Habe ich mal von gehört.
Mit drei Lamas hinten drin, ich verstehe schon. Nee, in San Francisco gibt es tatsächlich diesen Typen irgendwie, halt mit weißem langen Bart, so wie man sich den vorstellt. Und halt super nett und fährt mit drei Lamas durch die Stadt und spreading the Lama Love, sagt er. Und lässt dann die Leute.
Also das Gesundheitsamt hat da nichts
zu tun. Ich wollte gerade sagen, geht es mit rechten Dingen zu? Darf man sowas?
Bisher hat sich niemand beschwert.
Sind das Menschen in Lama-Kostümen?
Geht es den Lamas
gut? Nein, es sind Lamas. Den Lamas geht es sichtlich gut.
Gut.
Woran siehst du das?
Naja, indem sie sich halt irgendwie nicht aufregen, wenn sie unter Leuten sind.
Vielleicht finden sie sich ja ausgebeutet.
Das Fell sieht gepflegt aus und scheiße.
So schwach, dass sie nicht mehr sich aufregen können.
Chronisch unterfüttert.
Ja. Ich glaube, an der amerikanischen Westküste geht generell irgendwas mit Lamas. Weil ich habe nur schon von Leuten gehört, die den George über andere Leute kennen. Irgendwie so, oh ja, das ist George, von dem habe ich gehört.
Okay. Also Lamas sind das neue große Ding an der amerikanischen Westküste.
Lamas sind Alpakas, auf jeden Fall.
Nee, Lamas sind keine Alpakas.
Nee, und, habe ich gesagt.
Ach so, ja, das stimmt.
Lamas sind Alpakas. Ist jetzt so.
Ja. Das ist biologisch nicht korrekt.
Vielleicht habe ich mich ein bisschen zu sehr darüber aufgeregt gerade. Entschuldigung.
Das ist schon okay, Chris. Das ist schon okay, Chris.
Du als alter Lama-Fan.
Als Paarhufer-Enthusiast.
Alpakas sind keine Lamas. Gott verdammt.
Und schon haben wir den Titel für die Sendung. Oh mein Gott, so schnell geht's.
Ja, jetzt hast du es gesagt, jetzt können wir den Titel nicht nehmen und.
Was, warum nicht?
So eine Anfängerscheiße immer.
Echt mal.
Also ich habe auf jeden Fall gesehen, wie gestern jemand hier an der Frankfurter Allee, also quasi nebenan von hier,
ja.
Ne? Ist jetzt mal ein bisschen Meter und so, und, egal, hat jemand offensichtlich obdachlos sich einen Drink gemischt,
ja.
Um 15 Uhr.
Okay.
50% Sternburg und 50% Club Mate. Und das hat ihm, glaube ich, es hat ihm sichtlich gut geschmeckt und ich glaube, es ist echt lecker.
Hast du
das
schon mal probiert?
Nein. Würde ich auch nie.
Vielleicht ist es wirklich lecker.
Man weiß es nicht.
Also ich habe es auch noch nicht probiert.
Vielleicht aber weiß er was wir nicht wissen.
Nährwerte und so.
Ich habe mal einen Spray eingesehen, der hat sich aus einer, also der hat eine Flasche Wodka und eine Flasche Energy bei und hat sich das aber umgefüllt, also gemischt, in einer Thermoskanne und hat sich dann mit der Thermoskanne in die Spray gesetzt und sich immer den Deckel der Thermoskanne halt mit dieser Mische voll gemacht und ist so wie sein Käffchen getrunken.
Schön.
Sehr elaboriert.
Schön.
Quasi.
Auf jeden Fall. Da geht viel Planung rein. Ja, bitte.
Dave, was hast du denn für uns heute vorbereitet? Ich habe gesehen, ich habe zwar auch einen Block hier, aber der ist komplett leer.
Da ist so eine Kringellinie.
Ja, drauf. Weil ich testen musste, ob der Stift schreibt. Er schreibt.
Ich dachte, das bedeutet was. Irgendwie so Steno, Lautschrift oder so.
Nee.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz hast du ja was vorbereitet für uns heute.
Ja. Ich habe mich die letzten Tage, oder die letzten Wochen eher gesagt, beschäftigt mit einem gewissen Anthony Bourdain, den viele vielleicht kennen von No Reservations. Was ja auch hier in Deutschland öfter mal auf D-Max lief, diese Doku-Reise-Irgendwas-Show. Der hat jetzt eine neue Show namens Parts Unknown seit letztes Jahr. Und die ist noch mal ganz schön großartiger als No Reservations, finde ich. Haben irgendwie vom neuen Sender, jetzt CNN statt Travel Channel, haben seitdem ein bisschen mehr Freiheiten bekommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das was sagt. Beschreib mal, was da so abgeht.
Dieser Anthony Bourdain ist halt irgendwie Koch gewesen, bis vor ein paar Jahren noch. Und hat jetzt irgendwie durch einen Buchdeal irgendwie ist er zum Fernsehen gekommen und Leute haben ihm gesagt, ey, fahr doch in der Weltgeschichte rum und guck dir mal die ganzen Länder an. Und da er sich ja Länder aussucht, der er eh schon geil findet.
Aber das ist doch die alte Show, oder nicht?
Ja, ja, ja. Richtig. Und da tingelt er dann halt durch die Weltgeschichte mit seiner Kameracrew irgendwie und irgendwie zu krassen Gegenden und guckt sich da halt irgendwie die Kultur an, die Politik an, das Essen an, die Leute an und gibt halt mal irgendwie so einen Überblick über die Gegend, in der er sich gerade befindet. Was halt immer super, super interessant ist. Und jetzt durch die mehr Freiheiten so in der neuen Show sind halt auch Gegenden bei, so irgendwie, die fahren um Jerusalem und Gaza rum und solche Geschichten.
Okay.
Und was war noch so ganz heiß? Da war noch eine Folge, da ist es politisch auch ein bisschen ganz heiß, aber ja. Und so Sachen wie Kolumbien, Kongo, alles sowas. Irgendwie so das Nachtleben in Tokio und so ein paar Sachen, die man so über Essen noch nicht wusste und sowas. Es hat immer viel Essen mit drin, aber dafür lohnt es sich auch, weil es alles recht krass ist.
Also letzten Endes ist es aber auch dasselbe Konzept wie die Shows davor, dann vermute ich. Nicht, dass es schlecht wäre,
im Gegenteil. Nee, nee. Das ist nur halt irgendwie anderer Sender, irgendwie anderer Name, aber halt irgendwie ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Freiheiten. Ja. Das hat der Show eigentlich nur gut getan.
Ja, großartiger Typ auf jeden Fall,
Anthony Bourdain. Ich mag den voll, ich könnte den stundenlang zuhören. Ja.
Ich habe mir auch seine Biografie damals, 2009, als ich eine Weile im Krankenhaus lag, habe ich das auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen.
Ah, okay,
auch
cool.
So ein fetter Wälzer. Dann
kannst du mir noch was beibringen über Anthony Bourdain?
Das, was ich noch weiß, schon, ja. Ich glaube, letzten Endes ist es ja auch einfach ein Junge von der Straße, der irgendwie so seine Leidenschaft fürs Kochen entwickelt hat und war auch hart heroinabhängig
auf
Ewigkeiten. Und hat sich dann halt hochgearbeitet, ne, vom Tellerwäscher zum fast Millionär. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie reich er ist jetzt mittlerweile. Aber arm nicht.
Ich denke mal, ihm geht's gut. Ihm geht's gut.
Und ja, in dem Buch geht es letzten Endes halt darum, um seinen Werdegang und so seine Erfahrungen, die er gesammelt hat, bis zum gewissen Punkt. Und auch wenn du sagst, er ist jetzt nicht mehr Koch, ich glaube, ihm gehören aber trotzdem Restaurants in New York und vielleicht Berlin.
Das ist gut möglich, das weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung.
Von so einem guten Sendegehalt kann man sich vielleicht auch das eine oder andere Restaurant gönnen mal.
Vielleicht, ja. Ja, und von der neuen Show, da sind jetzt mittlerweile 2 Staffeln fast komplett. Diesen Sonntag kommt noch die letzte Folge der 2. Staffel, Detroit. Da freue ich mich schon ziemlich drauf, beziehungsweise bin ich gespannt eher, besser gesagt. Weil Detroit ist ja gerade auch so ein bisschen, ne? Wissen wir ja.
So ein bisschen wie Kongo, ja.
Richtig. Ja, ich finde die Show halt gut, weil sie halt irgendwie auch filmisch super gut gemacht ist irgendwie. Dadurch, dass die Crew ziemlich klein ist und eigentlich meistens dieselben Leute oder beziehungsweise immer so die gleiche Besetzung aus wechselnden Leuten. Die sind da, glaube ich, immer zu 5, wenn sie unterwegs sind. Irgendwie so er und ich glaube 4 oder 5 Kameraleute und irgendwie Ton und Producer und so. Und die Kameramänner und die Producer, die können das alle. Die machen das schon jahrelang drauf und die wissen, was gut aussieht und so. Und deswegen ist die filmisch total krass eigentlich.
Also
und die Musik ist auch recht gut.
Kannst du es quasi nur empfehlen?
Auf jeden Fall. So ein paar, so Google und so kennt man ja, kann man sich das raussuchen. So ein paar Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind Myanmar. Das ist die erste Folge der 1. Staffel. Da sind halt diese ganzen riesigen oder beziehungsweise weitläufigen Tempelanlagen, die da gebaut wurden aus Gründen, die ich schon wieder vergessen habe, aber die sind auf jeden Fall sehr zahlreich.
Ganz vorsichtig. So rastet gleich aus.
Nein, ist schon okay.
Wieso, was ist los?
Naja,
Tempelanlagen, Myanmar.
Nein,
stimmt doch alles gar nicht.
Von diesem Land habe ich noch nie gehört, das existiert doch gar nicht.
Ach so,
natürlich, ich weiß schon. Ich wollte was sagen. Also Tempelanlagen baut man halt deswegen. Ne?
Ja, sicher, aber das sind ja schon recht viele dort.
Und was ging es denn tatsächlich genau?
Die Folge ist zu lange her, sie ist mir nur
Gedächtnis
geblieben. Ich denke, die war so gut.
Ja, sicher, aber ich habe die letztes Jahr irgendwann geschaut. Und
jetzt doch nicht mehr, oder wie?
Nein, als ich jetzt die 2. Staffel gesehen habe, habe ich noch über die 1. Staffel nachgedacht und dachte, ja, die Myanmar war ganz schön geil.
Nachgelacht.
Richtig. Das habe ich nicht gesagt.
Entschuldigung.
Hat er auch ein bisschen diesen Konflikt thematisiert zwischen Buddhisten und Muslimen?
Ja, da kam auch irgendwas, ja, so ein bisschen. Und da haben sie auch Leute gehabt, irgendwie, die halt eine Straßenseite weg von Krieg und Zerstörung waren, sozusagen. Da ist einiges passiert.
Ja, passiert immer noch.
Passiert immer noch, wahrscheinlich, ja. Eine andere Folge war noch Kanada. Ich habe gestern mit dem Fabio zwei Folgen geschaut und habe dann eigentlich gesagt, so, ja, ach, in Kanada, das war mit den Franzosen, die können nichts. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und in der Kanada-Folge ist eigentlich die ganze Zeit nur krasses Essen. Also die Franzosen können halt essen. Jerusalem habe ich schon erwähnt, das war super spannend. Tokio ist einfach nur Mindfuck die ganze Zeit.
Okay.
Da in der Folge wird, ohne viel zu viel zu sagen, weil ich den Twist zu geil finde, wird Sushi auf Kampfsport bezogen.
Okay.
Oh, das klingt aber spannend.
Das war ganz schön großartig. Ja, und dann, wie wir schon gesagt haben, wieso der Typ selbst, Anthony Bourdain, der ist auch schon eigentlich ziemlich interessant, da kann man sich mal ein bisschen.
Also wenn man ein Freund des guten Geschmacks.
Sozusagen.
Sowohl was Essen sein, als auch Alkohol, als auch allgemein Leben angeht.
Richtig.
Ich glaub, auch seine Frau ist eine UFC-Kämpferin.
Ja, UFC-Kämpferin und Riesenfan und so weiter.
Ja.
Ziemlich witzig ist. Ich glaube, das war die Folge in Brasilien, da ist sie dabei.
Und kämpft.
Genau.
Im Hintergrund immer.
Wie bei Street Fighter irgendwie. Genau. Tja. Habt ihr noch was?
Es war auf jeden Fall schon mal sehr schön, Dave.
Vielen Dank. Ja, ach, Paul, ich wollte dich eh noch was fragen.
Na, schieß los.
Wie oft hast du noch deine Gitarre am Start? So.
Nicht oft.
Nicht oft?
Also eigentlich gar nicht zurzeit.
Okay.
Das ist auch nicht meine. Ich habe die von einem Kumpel.
Okay.
Und hatte halt zum Anfang vor, das mal wirklich durchzuziehen, aber ich habe es nicht geschafft.
Hast du nicht geschafft? Hast du eigentlich mal, also hast du auch nicht in einer Band gespielt oder sowas?
Nee, gar nicht.
Da gibt es ein tolles Spiel namens Rocksmith. Das okay. ist quasi Guitar Hero, aber mit echten Instrumenten.
Ist das das, was du hast?
Ja.
Ah, siehst du, da sind wir ja schon wieder voll im Thema.
Ja, dann kann ich dir sogar was davon erzählen, weil dann haben wir das bei Chriso mal gespielt. Und es ist wirklich ziemlich dufte.
Ja, ich finde das großartig. Ich habe das alte Rocksmith gespielt, das von letztes Jahr, vor zwei Jahren oder so, wann es rauskam.
Ja.
Und in Bezug darauf eigentlich in jedem Belang eine Verbesserung. Das ist ganz schön großartig, macht voll Spaß.
Ja, das ist das Neue jetzt, meinst du?
Ja.
Neu. Muss man ja dazu sagen, ne, dass jetzt ein neues rauskommt.
Rocksmith 2014, ja.
Da hätte man auf jeden Fall.
Was ja nicht so stimmt, weil erst 2013 ist.
Auch aber. Als Laie das Gefühl, schnell was zu schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Gitarre tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, so mit Akkorde greifen und sowas. Das ist, keine Ahnung, wenn man halt viel an den Bass gewöhnt ist.
Das kommt schon noch.
Das ist viel zu filigran. Ja, aber es frustriert mich. Mir ist es bewusst, dass es kommt, wenn man es öfter macht, aber das frustriert mich.
Ja, ich glaube, man muss wie überall nur ein bisschen dranbleiben.
Richtig. Aber ich kann ja auch.
Obwohl das auch.
Kann ja auch einfach die
immer Bass, leichter die, gesagt
die,
ist.
Die aber. Bass-Dinger spielen in Rocksmith. Das ist ja auch das Geile, dass einfach Bass funktioniert.
Ja. Hast du das mal gegen jemanden gespielt?
Nein, das können wir gerne mal durchführen. Das finde ich gar großartig.
Also, ich habe es auf der Xbox, muss ich dazu sagen. Ich habe aber bloß eins von diesen Kabeln. Also, was du
nennst. Ich habe ja auch ein Kabel, also insofern.
Ja. Dann könnte man das tatsächlich mal machen, ja. Ich fand es.
Süß.
Süß, fand ich es auch, ja. Sehr angenehmes Spiel eigentlich, gerade wie gerade weil dem, was Paul gerade schon gesagt hat, ne, dass es, dass man relativ schnell das Gefühl hat, dass man was lernt. Das ist halt ein tatsächlich großartiger Gitarrenlehrer. Das Einzige, was ich da so ein bisschen kritisch fand, ist, dass ab einem gewissen Punkt wird es einfach zu schwer. Ne? Also man fängt dann irgendwann an, so die einzelnen Saiten quasi anzuspielen und freut sich darüber, dass man so halbwegs einen Rhythmus hinbekommt und super schnell kommen dann halt Akkorde rein,
ja.
die du nicht greifen kannst.
Einfach, ja, ja. Ne? Genau.
Und das heißt, du musst das dann die ganze Zeit auf Wiederholung spielen, oder musst halt auf Wiederholung dann das Lied machen,
ja.
um tatsächlich dann drin zu bleiben. Beziehungsweise das dann nach zwei, drei Stunden auch mal irgendwie zu lernen.
Das ist halt beim Bass denkbar einfacher. Aber macht halt umso mehr Spaß, finde ich.
Ja.
Blitzkrieg Bob kann ich ganz gut spielen.
Und ja. kommen Sie auch von der Wand.
Nee, den habe ich noch nicht angefangen. Aber dieser, sorry, Paul?
No offense, Dave, aber das ist auch nicht so schwer, oder?
Weiß ich. Okay. Ist mir völlig bewusst, dass ich hab einen Witz gemacht, Paul. Ich wollte euch Freude schenken.
Ja, das hat gut geklappt, offensichtlich.
Dieser Song, der drin ist von Jaws, Stay In, der ist ganz schön großartig.
Das sagt mir gar nichts.
Oh. Der ist aber in dem Spiel, Chriso.
Ja, Gott, also ich habe es ja jetzt nicht. Das ist ja kein GTA, aber so nach zwei Stunden reizt dann auch mal
nee, mit Rocksmith. Der ist auch halt einer von drei Songs, die ich jetzt schon öfter gespielt habe. Mhm. Also insofern habe ich da jetzt auch noch nicht so tief reingegraben. Dieser Def Leppard Song hat die langweiligste Bassline, die ich mir jemals irgendwie vorstellen könnte.
Okay.
Ja.
Ja, was ich ganz gut fand, ist, dass das dass ja eigentlich so nach diesen ganzen, wie heißt das, Guitar Hero und so weiter, wo du halt immer auch eine Plastikgitarre hast.
Genau,
und Rockband und so. Ja, und Rockband, genau. Erschien das ja immer so, als ob das ganze Genre so ein bisschen tot wäre. Und ich fand einfach die Idee an sich ganz großartig, einfach eine normale Gitarre anzuschließen und tatsächlich einerseits zu spielen, aber seinen Spaß zu haben, aber natürlich auch was von zu lernen.
Ne? Ja, ja.
Das war eine großartige Idee. Es ist immer noch, finde ich.
Ja.
Was mich aber noch gestört hat, ist der Lag tatsächlich.
Also ja,
es gibt auf jeden Fall einen Lag dabei.
Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass der wie krass ist der auf der Konsole?
Man merkt ihn. Das ist nur so. Wenn man sich man kann sich darauf einstellen, aber man merkt ihn auch.
Ne? Ja, ja. Auf dem PC hast du da halt noch irgendwie so eine minimale Einstellungsmöglichkeit. Aber das ist Glückssache, ob das funktioniert. Ja. Weil je weniger du die Latenz machst, also je besser sich das instantan spielt, desto mehr läufst du Gefahr, dass sich die Audiodaten einfach im Sampling überschlagen und dann anfangen zu zerkratzen. Das ist halt so die Balance, okay, die man da irgendwie so halten muss. Und manchmal ist es sehr frustrierend.
Ja, so viel Technik gibt es auf der Konsole gar nicht. Man spielt einfach ein bisschen hinter der Zeit sozusagen.
Ja.
Und das war es dann auch schon.
Richtig. Sozusagen.
Nutzt du das auch zum Üben tatsächlich für deine Bandkarriere?
Ich sag mal so, je mehr du halt irgendwas spielst, desto mehr übst du ja automatisch so.
Ja, klar, aber ich meine...
Also ich gehe jetzt... es hilft natürlich alles, das will ich sagen. Also ich gehe jetzt nicht gezielt rein und sage jetzt irgendwie, jetzt würde ich irgendwie üben, sondern ich mache es halt an, wenn ich irgendwie Bock habe, einen Song zu spielen. Auch gerne halt die drei Songs, die ich jetzt schon gemastert habe. Mhm. Die machen natürlich am meisten Spaß so. Ich finde das voll cool. Ich finde das großartig. Und man kann sich da irgendwie halt ein paar Sachen, wenn man die oft genug spielt, dann übernehmen die sich natürlich auch ins eigene Repertoire.
Kannst du also so, deine gelernte Technik anwenden?
Ja, sozusagen.
Im späteren Leben.
Ja. Also das dauert natürlich und ist halt natürlich ein organischer Fluss. Also, also man kann es natürlich irgendwie so gezielt lernen, aber es macht halt irgendwie keinen Spaß. Okay. Wenn du Sachen so ein paar Mal spielst, dann finden sich halt Sachen wieder. Muster und so weiter. Paul, wie geht's dir?
Gut. Immer noch.
Willst du mal vorbeikommen zum Rocksmith spielen oder was?
Kann ich gerne machen. Ich wollte euch nicht unterbrechen, auf jeden Fall.
Ich will dich ja auch in die Konversation integrieren. So.
Danke, du bist echt nett. Nee, ich kann gerne mal...
Weißt du, diese düstere Wolke, die ist nur bei dir, glaube ich. Ja, ich hier drüben ist irgendwie alles okay, finde ich.
Das liegt im Licht.
Ja, genau.
Sieht ein bisschen aus wie ein Bordell hier, aber...
Bei mir liegt es auch am Licht.
Ja, Paul, du gehst also ins Ministerium, ja?
Hör mal auf, hier so eine Possen rauszuhauen.
Okay.
Nee, habe ich eigentlich nicht vor. Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier ausbreiten sollte, weil das halt nicht mal eine halbe Sache ist quasi.
Okay, gut.
Aber wenn du in irgendein Ministerium gehen könntest, welches würde es dann sein?
Ein Zaubereiministerium?
Das wäre natürlich am geilsten. Aber ich meine, das ist halt jetzt eine komische Frage. Ich meine, jetzt wo ich halt schon so in der, ich sage jetzt mal ganz frei heraus, in der Biologieschiene so drin bin, könnte ich mir in die Richtung schon was vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da.
Okay, dann weiten wir es aus.
Politik,
wenn du ein eigenes Ministerium leiten könntest.
Was das denn für eins wäre,
ja, oder was?
Super.
Das Ministerium für Spaß und Erdnussflips.
Das finde ich schon voll gut.
Aber ist das Wup Wup auch im Namen? Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon, ja.
Oder dann übernehme ich das Ministerium für Wup Wup einfach.
Das ist auch eine großartige Idee, ja. Ist ja die Frage, ob man, also wir müssen das Thema jetzt nicht vertiefen, ne? Aber dann würde es ja bei dir, würde es ja auch um Naturschutz gehen, ne? Ein Stück weit.
Na, Tierschutz.
Oder Tierschutz, okay. Ist dann halt die Frage, ob das vielleicht, also sicherlich gibt es auch Tiere, die bedroht sind hier in Deutschland. Aber wahrscheinlich liegst du dann auch, also wird dann dein Haupttier irgendwie die schwarz gekringelte Bisamratte sein.
Ja, aber naja, das ist halt immer noch so ein bisschen.
Also ich meine, das sind jetzt keine Gorillas oder Flachlandgorillas wie im Kongo.
Aber guck mal, ich meine, das, was jetzt von der Uni ausgeht, so, das muss ja nicht, also ich behandle ja jetzt Aquaristik quasi und dabei muss ich ja nicht bleiben. Ich kann ja auch immer noch sagen, oder ich kann dabei bleiben und kann dann immer noch sagen, ich fahre jetzt mal runter zum Amazonas und guck, was da so abgeht und warum wir uns die Fische nicht halten sollten hier oder so, solche Sachen. Ich bin da jetzt, denke ich, nicht eingekesselt, nur weil ich meine Ausbildung in Deutschland durchgezogen habe. So. Und es hier keine Gorillas gibt. Noch nicht.
Noch nicht.
Gibt es hier in Deutschland, das ist völlig ignorant, gibt es hier in Deutschland sowas wie SeaWorld, also so einen großen Stil mit Orcas und Delfinen?
Also gut, ich weiß nicht, es gibt am Bodensee so eine fette Einrichtung. Ich glaube, es ist, oder ein Sea Life oder so. Was haben wir in Berlin? Wir haben doch in Berlin so eine abgemagerte Variante. Vom Sea Life ist es, ne?
Aber sind da halt irgendwie so...
Ja, aber das ist ja auch nur so ein riesiger Wassertank, ja, ne?
Lass mich doch erstmal ausreden. Und zwar am Bodensee... Oh.
ist ein bisschen zickig heute, Paul.
Am Bodensee... Und ich weiß jetzt nicht, ob es Konstanz ist, aber da am Bodensee gibt es auf jeden Fall auch so eine Einrichtung und die ist schon tausendmal fetter als das, was wir hier in Berlin haben. Und da gehst du halt richtig so durch... und da führt der Aquarien durch und kannst Rochen streicheln und das ist schon ein bisschen geiler als das ist in Berlin. Also da ist ja, das in Berlin ist ja ein Witz, du stehst halt im Fahrstuhl und hast halt die ersten 10 Meter nichts außer Wasser und dann kommen nochmal so 2 Meter Fische und ein bisschen Bodengedöns so.
Aber die halten da keine Delfine in einem Swimmingpool und lassen die für Fische springen, oder?
Das glaube ich nicht, aber das kannst du in Deutschland auch erleben, in diversen Freizeitparks. Ich habe sowas schon auf jeden Fall gesehen.
Finde ich ganz furchtbar.
Ja, möge sein, ist vielleicht nicht die optimalste Variante der Unterhaltung, aber es gibt es auf jeden Fall.
Ja. Ich hatte das mal in San Diego gesehen, im SeaWorld. Da mussten wir uns entscheiden zwischen dem San Diego Zoo, der auch in Jurassic Park 2 thematisiert wird übrigens, weswegen ich tierisch Bock hatte hinzugehen, aber die Mehrheitsentscheidung hat gesagt, ja, hier.
SeaWorld. Alles ganz schlimme Menschen, sage ich jetzt ganz pauschal.
Okay, nee, dass die da hingehen?
Ja, ja. Nein, ich will jetzt hier nicht was aufmachen, aber ich finde das nur...
Ja, es ist nicht so
cool. Warum nicht jetzt? Erzähl doch mal, was dein Problem dabei ist.
Na, vor allem halt mit diesen ganzen intelligenten Spezies, halt Orcas und Delfine und die ganzen Geschichten, dass die halt wissen, was da abgeht. Denen ist halt bewusst, dass die ja gefangen sind, die keinen Bock drauf haben. Und unter dem Aspekt finde ich das ein bisschen ungeil, muss ich schon sagen, dass sie da irgendwie gehalten werden und irgendwie für Entertainment eingesetzt werden.
Ja, das ist halt so genau die Sache, die ich ja im Prinzip gerade mache, bloß halt mit dem Aquarium im Wohnzimmer und nicht mit dem Delfin im Freizeitpark. Also das ist halt so eine, da muss halt schon ziemlich genau geregelt werden, wie das abläuft, dass man halt sagen kann, es ist noch vertretbar, auch wenn du zu Hause sitzt und sagst, Mann, die armen Delfine, so, weißt du? Und, also ich sehe das ja genauso, aber es ist halt noch möglich. Und du kannst dich ja dafür einsetzen, dass sowas nicht mehr möglich ist.
Ja.
Also meinst du vielleicht, man soll das machen wie in Indien, wo sie jetzt den Delfinen Menschenrechte, also das stimmt, Pendant zu Menschenrechten zugestanden haben.
Völlig absurd, aber ganz großartig.
Naja, es klingt so ein bisschen over the top, aber an sich finde ich es jetzt nicht verkehrt unbedingt. Ich meine, also das heißt verkehrt. Das ist halt so, es klingt halt ein bisschen quatschig einfach zu sagen, also wir erkennen jetzt in der Film sowas wie Menschenrechte an. Aber andererseits finde ich es auch ganz gut, das so ein bisschen, ja warum auch nicht, gezielter zu schützen und hervorzuheben und zu sagen, die Tiere sind nun mal de facto was Besonderes.
Ja.
Und damit sollte man keinen Humbug treiben.
Ich glaub,
aber da ist auch wieder so diese Sache, wo zieht man denn die Grenze zwischen Tieren, die was in Anführungszeichen Besonderes sind?
Ja, richtig.
Das kannst du jetzt nicht nur an Intelligenz festmachen, weil mit die intelligentesten Tiere sind zum Beispiel Raben. Und keiner setzt sich hin und sagt, ey, lass mal den Raben in Deutschland Menschenrechte anerkennen. So, weißt du, das ist halt, sowas wird niemand machen.
Also ein Problem ist zum Beispiel auch, dass die Delfine, also die Begründung in Indien dafür, dass halt Delfine eine besondere Stellung einnehmen, ist halt, dass sie, nennen wir das im Deutschen, self-aware sind. Ne? Also dass sie wissen, also dass sie sich zum Beispiel im Spiegel erkennen können, ne? Und wissen, dass sie das dann sind. Nicht wie bei Hunden, die denken, da steht ein zweiter Hund, ne?
Ja.
Weil Hunde dumm sind. Manche.
Manche.
Und zum Beispiel können Tauben das auch. Also Tauben wissen auch, wenn sie sich im Spiegel sehen, dass sie das selber sind.
Ja, Tauben.
Und Tauben, das habe ich nämlich heute erst, also so ein Funfact, den ich heute aufgeschnappt habe. Ja, 1000%ig. Und Tauben können sich auch Gesichter merken. Das heißt, wenn du eine Taube trittst, rein hypothetisch, wenn du eine Taube trittst und ziehst du danach so andere Klamotten an, dann kennen die dich trotzdem noch und kacken dir auf den Kopf wahrscheinlich.
Das ist ja voll übel.
Generell, Vögel sind eigentlich ziemlich krass intelligente Tiere. Aber jetzt mal, um beim Thema zu bleiben, ich habe neulich mich tatsächlich gefragt, wie trainiert man den Tauben das Brieftaubendasein an?
Das habe ich mir neulich auch gefragt. Haben wir uns das zusammen gefragt?
Kann sein.
Ich weiß es nicht.
Ist es irgendwie so, dass du eine Weile halt an einem Ort hältst, also halt da, wo der Käfig ist oder was auch immer, und halt irgendwie denen begreiflich machst, guck mal, hier gibt's Essen, hier ist zu Hause.
Und dann nach dem Motto, wir bringen dich irgendwo hin und du kommst wieder zurück.
Ja, ja.
Aber dann funktioniert es ja bloß quasi in eine Richtung, also nur einen Weg, also eine Taube für einen Weg.
Ha. Huh.
Und ich meine, solche Sachen wie zum Beispiel jetzt, ist jetzt ein bisschen quatschig, aber so Game of Thrones hat uns ja gezeigt, dass so früher, und ich denke, da ist auch was dran, über Tauben oder generell über Vögel halt kommuniziert wurde. So Brieftauben gab es ja.
Ja.
So, und also rein von dem, wie ich mir das vorstelle, funktioniert es halt eigentlich bloß eher in eine Richtung. Also ich, zumindest der Trainingsweg ist halt so, wie du schon gesagt hast, ich halte meine Taube hier, schleppe die dann irgendwann weg und dann stelle ich fest, Alter, ich muss aber wieder zurück. Und dann kannst du der Taube da noch einen Brief an den Fuß hängen und sagen so. Und selbst wenn es dann irgendwann so weit ist, dass sie halt den Weg in beide Richtungen fliegt, weil sie weiß, ich bin da und da zu Hause mehr oder weniger, weil sie sich Gesichter merken kann von mir aus, bin ich ja, also ist ja trotzdem bloß so, dass du den Weg halt zwischen Frankfurt-Oder und Berlin nutzen kannst.
Ja.
Und für die Taube, die aber
alles cool
nach München fliegen soll, also da brauchst du halt eine andere Taube.
Ja.
Das heißt, wenn du im Mittelalter eine Taubenpost hattest, musstest du scheiß viele Tauben haben, oder nicht?
Ja, ja, das sieht man ja auch in Game of Thrones. Ne? Ich sag das nur mal so, weil es ist halt
naja.
So Fantasy, aber es macht halt schon Sinn irgendwie mit den ganzen Rahmen und so weiter. Da haben sie ja auch irgendwie ganze Käfige voll.
Stimmt, und bei Harry Potter ist es auch ein ganzer Turm voller Eulen. Da hat jeder seine eigene Eule.
Ja, ja, und ich glaube, was dann auch gemacht wird, ist halt, die Taube, die kommt, wird halt irgendwie da in den Käfig gesetzt und dann wird eine neue genommen und zurück.
Ach so, also wirklich bloß einen.
Ich denke schon.
Naja, okay. Ja, es ergibt eigentlich Sinn, klar. Aber es erfordert halt echt scheiß viele Tauben.
Ja, vor allem gibt es ja auch noch so Sachen wie Habichte und Adler. Richtig. Und was weiß ich nicht.
Richtig.
Was natürlich echt ärgerlich ist, wenn du die wichtigste Nachricht des Jahrtausends hast.
Ja, so war das damals.
Und dann schnappt sich der Adler die Taube. Mm. Wirklich ärgerlich.
Jetzt gibt's ja Internet.
Jetzt gibt's zum Glück. Schön. Also solange die Adler nicht anfangen, irgendwelche Glasfaserkabel zu attackieren, sind wir auf der sicheren Seite.
Dafür, wenn sie sich in den Boden graben.
Sind wir auf der sicheren Seite.
Dafür ja. Haben wir die NSA. Ja.
Hey.
Hey.
Und es sind ja auch Adler bei Amerika und dann Full Circle und so.
Aktuelle Referenz.
Voll krass.
Sehr schön. Ich finde das super, dass wir so ein bisschen sind wie Galileo jetzt. Ne? Einfach so Theorien in den Raum schmeißen und gucken, welche am logischsten klingt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe gerade irgendwie so die Beziehung zu Galileo gesucht. Aber es macht
Boah, was Sinn. Soll denn das jetzt? Du kannst ja nächstes Mal einen Taubenexperten mitbringen.
Okay.
Paul, sei doch jetzt
nicht so. Also nicht einen Gehörgeschichten-Experten, sondern einen.
Ich habe schon verstanden, ja. Kenne ich, klar.
Ich habe es gerade verstanden, ich finde das voll gut.
Dave, du musst unbedingt ins Mikro sprechen. Auch bei Lachanfällen.
Ja, nee, ich wollte jetzt nicht direkt ins Mikrofon lachen.
Das grenzt uns ab von allen anderen Podcasts. Professionalität.
Ja, genau.
Zum Glück ist Johannes gerade gegangen.
Ah ja, für alle draußen, die es nicht mitbekommen haben, Johannes ist gegangen. Ich glaube, mir war zu bunt auch
ja,
einfach.
Ja. Das war ihm jetzt viel zu krass.
Ja.
Viel zu offen.
Ja, so. Um mal wieder drauf zurückzukommen. Gab es da noch andere Folgen von Anthony Bourdain, wo du gesagt hast, die sind...
Okay,
Ich habe nämlich auf deiner Liste gesehen, Kambodscha.
Was ja. Achso, da hast du aber nicht gesehen, siehst du? Deswegen habe ich mal Sprung, die ist von No Reservations, die Folge, die Kambodscha-Folge.
Achso, ja, das ist
und, egal. Und an die kann ich mich halt jetzt erst recht nicht erinnern.
Ah, war zu lange her.
Ich hab das, jetzt wird's Meta. Ich habe das auf meine Notizen geschrieben, dass ich da halt irgendwie eine kleine Brücke zu der Südostasien-Folge schlagen kann, aber die ist schon passiert.
Ah, okay.
Siehst du?
Ich finde das super, dass du Gedanken machst.
Ich kann nicht anders.
Ja, wie gesagt, Professionalität.
Die du jetzt kaputt gemacht
hast. Ja, ich weiß, Entschuldigung.
Mein Gott.
Siehst du, Paul, langsam verstehe ich dich. Sämtliche Brücken, die Dave aufbaut, reißt du sofort wieder ein.
Ganz klassisch.
Also macht das da so. Ein bisschen gewöhne ich mich schon dran.
Ja, aber trotzdem schön, dass wir es geschafft haben, uns nochmal hier zusammenzusetzen.
Nicht wahr? Siehst du das auch so, Paul?
Mhm. Ich wollte eigentlich so bei der klugen Tiersache bleiben.
Gerne.
Lass das mal machen.
Ja. Ich habe neulich es war, glaube ich, bloß ein Artikel und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn nicht ganz gelesen, aber es ging um Orang-Utans. Und wie beobachtet wurde, dass, ich glaube, ein Weibchen, ist ja auch egal, die Verhaltensweisen eines Fischers halt nachgeahmt hat und sich halt einen Stock angespitzt hat und den zum Fischen, also richtig wie die Fischer halt mit dem Stock ins Wasser, den ins Wasser werfen.
Speerfischen.
Genau, quasi. Und das halt nachgeahmt hat. Was ich schon ziemlich unheimlich finde, dass halt so Planet der Affen und so, ne, dass halt ein Affe so das einfach mal so von sich aus nachgeahmt hat und das halt anscheinend auch funktioniert hat. Ja. Das wurde halt beobachtet. Finde ich ziemlich krass. Meine Tiere, die sind unglaublich intelligent, Alter.
Ja.
Ich habe nur, vor nicht allzu langer Zeit, ein, zwei Wochen oder so, habe ich auch gesehen, wie ein Rabe versucht hat, eine Schnecke zu knacken. Aber halt nicht im Fernsehen, sondern direkt vor mir ist das passiert. Okay. Da hat sich so die Schnecke aufgesammelt, ist hochgeflogen, hat sie dann sozusagen von meine Füße fallen lassen und hat dann die kaputte Schnecke ausgelöffelt.
Krass. Raben sind auch so echt in der Lage, es gibt so einen Versuch, wo denen halt so quasi eine Futterquelle halt dargeboten wurde, aber die war halt nicht zugänglich sofort. Und die mussten halt 2, 3, 4 Schritte halt quasi vorausplanen, um an diese Nahrung zu kommen. Also es ging darum, die waren so im Röhrchen versteckt und die mussten halt quasi die Nahrung erst mit einem Stock aus dem Röhrchen halt rausziehen. Und das Stöckchen war aber irgendwo oben in dem Käfig, Gehege, wie auch immer, angebracht und so. Und der Rabe hat es halt echt gecheckt, nach wenigen Versuchen quasi, also das Stöckchen mit einem Mechanismus loszumachen, das Stöckchen dann zu nehmen, um die Nahrung daraus zu holen, um so an die Nahrung halt zu kommen. Also wirklich logische Schlussfolgerung innerhalb kürzester Zeit zu ziehen. Das, also ich finde es schon ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch.
Definitiv. Und so generell Vögel, auch so die ganzen Leistungen, die so in Sachen also Vogelzug vollbringen, sind ja auch ziemlich beeindruckend. Ich hatte in der einen Vorlesung hatten wir halt so, da ging es halt so um Fernorientierung und da war so ein Versuch mit Albatrossen, die halt immer auf einer so einer speziellen Insel im Pazifik irgendwo da, oder ja, doch im Pazifik, brüten. Und da wurde halt einfach so eine Gruppe, also an, so eine Versuchsgruppe an Albatrossen, wurde halt an verschiedensten Flecken der Welt ausgesetzt irgendwie. Und die haben alle haargenau zu diesem Punkt, und die Insel ist echt nicht groß, die haben alle haargenau dahin zurückgefunden und so. Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, ich habe auch was krass gesehen, was mich nochmal das Rudelverhalten von Wölfen so nahegebracht hat, war ein Video von zwei Jägern in, ich glaube, Christoph weiß, wovon ich rede.
Nee, das nicht, aber der Sprung war sehr grazil auf jeden Fall. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Nee, ist großartig, ist alles cool. Ein Video von so zwei Jägern, die eigentlich nach Rehen auf der Jagd waren in Amerika, irgendwo in den Wäldern so, waren wohl mit Bogen und Pfeilen unterwegs. Ganz schon hardcore und halt auch zufällig eine Kamera. Und die wurden dann plötzlich, also sie hatten halt ihre Tröte mit dem Reh-Laut und so weiter, um das anzulocken. Klingt so wie ein kleines Kind oder wie ein weibliches Reh. Also wie ein kleines Kinderreh, meine ich.
Das sind so ganz hohe Töne, ne?
Ja, ja, genau. Und das hat dann Rudel Wölfe angelockt. Und
warum auch nicht?
Genau. Und die haben die halt gehört, haben die Kamera angemacht und dann hast du so halt so ein bisschen soundkulissenmäßig gehört. Ich sag, irgendwo raschelt und so ein bisschen bellen und knurren und ein bisschen heulen und so weiter, wie es halt erst so von vorne kam. Und dann wurde so ein bisschen rumgebellt, dann hast du einen Wolf gesehen, der nach links abgehauen ist, und dann war plötzlich ein Heulen von hinten, dann haben sie sich um die rum verteilt und so. Und haben ja so ein bisschen beäugt, die Jäger, und das ist schon ziemlich abgefahren.
Das ist creepy shit, wirklich. Das ist großartig. Wenn du mitten im Wald bist und das ein bisschen gütlich tun willst an den Waldressourcen, dann steht da so ein Wolfsrudel bei dir vor der Tür.
Ja.
Jesus Louises. Kein Spaß.
Ja, und noch anders krass, im südlichen Afrika, also nicht Südafrika, aber so südlich Afrika, da gibt es Schimpansen. Ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit B, irgendwie, ich glaube,
Bonobos?
Nee, nicht Bonobo, glaube ich. Das sind riesige Schimpansen. Also
von denen habe ich neulich auch gehört, ja.
Ja, die sind so 1,80 bis 1,90
manchmal auch. Das sind doch Bonobos, oder?
Nee, das sind die kleineren Schimpansen.
Okay. Nee, die ich meine, die sind groß, aber fangen halt auch mit B an. Kann man in den Shownotes da nachlesen. die sind halt so zwischen so 1,80, 1,90, manchmal sogar 2 Meter groß und laufen weitestgehend aufrecht und die bringen da im Dschungel Panther um.
Ja, ja, genau dasselbe hatte ich auch gehört. Aber da kam ja auch nicht ganz raus, was das jetzt genau für Schimpansen sind. Also ein paar und der große Unterschied ist ja, dass sie zu normalen Schimpansen das irgendwie Gorillas machen und auf dem Boden schlafen und da ihre Nester bauen.
Ja, ja, genau.
Und
genau.
Es gibt auch bloß diese eine Kolonie, die zwar ein bisschen größer ist, aber niemand weiß so richtig, ob das jetzt eine eigene Schimpansenart ist oder ob das tatsächlich einfach nur Schimpansen sind, die so sind wie alle anderen Schimpansen, sich aber quasi sehr gut angepasst haben an ihre Umgebung.
Das ist voll weird, wenn so ein Aussteiger sich da im Wald mit denen zusammengetan hätte und die hätten sich dann zusammen fortgepflanzt und dann wäre so ein Mensch-Affen-Mix rausgekommen.
Wir sind doch genetisch gar nicht kompatibel.
Ist doch egal.
Sag das mal King Kong. Ja, ich glaube, viele Leute unterschätzen Schimpansen sowieso.
Was ich nämlich Schimpansen auch sind ganz schön hardcore.
Ganz schön Motherfucker.
Ja, 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 ja.
Zum Glück wird das nicht weggepiept hier. Das wäre schade. ich kenne nämlich auch die Story, auch irgendwo im Kongo, dass Schimpansen da relativ aggressiv geworden sind. Dann gibt es halt, wie gesagt, die Story von einer Schimpansenschützerin oder Biologin oder wie auch immer, die sich halt in diesem Feld besonders gut auskennt. Und Moment, ich muss mal... So. Sie hatte Besuch von ihrer Schwester und die Schwester hatte halt ein kleines Kind, was ein halbes Jahr alt war zu dem Zeitpunkt. Und es begab sich also, dass diese Gruppe von Menschen plus zwei Park Ranger in irgendeinem Wood Trail unterwegs waren Und auf einmal ist halt einer der aggressivsten Schimpansen und einer der Alpha-Schimpansen sozusagen auf die Gruppe zugestürmt und hat einfach das Kind rausgeklaut aus diesem Tragekorb. Was? Und ist mit dem Kind im Wald verschwunden.
Was?
Und eine Woche später haben sie dann ein kleines Kinderbein gefunden. Das, oh, das war alles, was davon übrig geblieben ist.
Ja, aber ganz ehrlich, wer schleppt auch sein Kind mit in den Dschungel so, weißt du?
Ja. Auf jeden Fall.
Warst du nicht unrecht, Paul?
Muss halt nicht sein. Und dass Schimpansen so halt so aggressiv sind, ist ja nicht zum ersten Mal beobachtet worden. Ich meine, da gibt es auch richtig krasses Revierverhalten. Mhm. So, es gibt halt so, wurde schon beobachtet, dass halt sich Schimpansen untereinander quasi gezielt umbringen. Halt nicht, weil es jetzt
um es gibt so richtige Kriege teilweise, ja, nicht zwischen jetzt, bestimmten Kolonien. Ja.
Nicht, weil es um jetzt vorrangig Ressourcenkampf geht oder so, sondern es ist halt tatsächlich einfach ein böswilliger Akt,
ja,
um sich halt gegenüber den anderen durchzusetzen, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie können. Und ja, das ist schon ziemlich...
Es ist so ein bisschen so menschliche Territorialkonflikte, das, ja, vereinfacht und runtergebrochen.
Etwas zu tun, weil man es kann, ist schon sehr menschlich. Ja. Ja. Vor allem, wenn es Umbringen ist.
Hast du mir nicht auch erzählt, dass... Ach nee, das waren auch bei den Delfinen, ne? Mit dem Vergewaltigen?
Ja.
Ja, davon habe ich auch gehört.
Dass Delfine andere Delfine vergewaltigen, ja, indem sie ihren Delfinpenis ins Blasloch stecken.
Ja. Ja. Sollte man alle einsperren.
Ja.
Überhaupt nicht lustig eigentlich.
Nee, extrem einfach nur. Aber auch nichtsdestotrotz sehr faszinierend, muss ich sagen.
Ja, auch.
Gott, das sind Tiere. Mensch, Mensch.
Ja, ja. Das menschliches Verhalten oder das, was wir als menschliches Verhalten ansehen. Ja.
Es gibt auch so bestimmte Schimpansen, das wurde bei bestimmten Schimpansen beobachtet, dass sie Sex gegen Nahrung tauschen. Also Affenprostitution, ja, sozusagen.
Stimmt. Krass.
Wo halt das Weibchen irgendwie Beeren und Früchte sammelt und das Männchen will davon was abhaben. Nee, Quatsch, andersrum. Das Männchen sammelt sozusagen die Früchte und die Nahrung und die Frau bietet sich dann quasi als Sexobjekt an und kriegt dafür Nahrung, dass sie sich dann hingibt dem Affenmännchen.
Also,
was auch schon wieder so sehr...
Wenn es jetzt das Weibchen gewesen wäre, was halt irgendwie dem Männchen sagt, prostituier dich für mich für Früchte, das hätte ich interessant gefunden, weil es halt genau andersrum ist, so wie man es,
naja,
ne? Aber halt, ne, bei dem Weibchen als Prostituierte ist es auch wieder natürlich ziemlich krass.
Was ich da jetzt so krass finde, ist so, wenn wir so sagen, so das menschliche Wesen, was wir in der im Laufe der Entwicklung so halt hervorgebracht haben, sagen wir jetzt halt quasi, das hat ja jetzt so der Entwicklung der Welt nichts Gutes gebracht, also wir zerstören so unseren Planeten und führen Kriege und so, ist ja alles ziemlich abgefuckt. Aber vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es so halt, weil Schimpansen ja schon auch so ein bisschen so ein Verhalten an den Tag legen und wir das einfach nur super extrem verfeinert haben und scheiße sind.
Ja, aber gut, wir könnten ja auch anders.
Ja, vielleicht aber auch nicht. Das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Vielleicht ist, also so, also ist natürlich jetzt eine harte Theorie, aber vielleicht ist es, hey.
So, ne? Vielleicht ist es halt so, vielleicht wissen wir es einfach nicht besser.
Vielleicht sollten wir mal bei Galileo anrufen.
Und uns anbieten.
Oder nachfragen. Und uns anbieten, unser Wissen gegen
warum Sex verkaufen. Warum sind Menschen böse? Weil sie es können.
Ich habe es genau gesehen.
Jetzt wollen wir doch nicht kindisch werden.
Nicht wirklich, nehmen.
Ja, ist hier zu spät.
Ich möchte schnell noch meine LSD-Elefantengeschichte erzählen.
Bitte, Paul, immer.
Also.
Ich habe da eine Fliegengeschichte.
Ich habe.
Oh, ah, ja, stimmt.
Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Da bin ich aber auch richtig gespannt drauf. Ich habe vor kurzem im Zuge meines Studiums Ökologie lernen müssen. Und in der Ökologie gibt es halt einen kleinen Teilbereich, der nennt sich Makroökologie oder Allometrie. Und die Allometrie beschäftigt sich halt mit der Abhängigkeit bestimmter Körpereigenschaften oder bestimmter Eigenschaften des Organismus in Bezug zur Körpergröße. Mhm. Und da gibt es halt so dieses ganz spezielle Elefant-Maus-Modell, wo man halt sagt, so, na, wenn eine Maus so und so klein ist und so viel Nahrung verbraucht quasi und der Elefant ist so und so groß, dann müsste der ja eigentlich so und so viel Nahrung verbrauchen. Und da hat man halt irgendwann festgestellt, dass das Quatsch ist, weil der Elefant halt im Bezug zu seiner Körpergröße eine ganz andere Stoffwechselrate hat, eine viel langsamere nämlich.
Ja.
Und deswegen zwar schon halt in der Masse, die man halt sieht, natürlich mehr Nahrung braucht als die Maus, aber quasi länger damit zurechtkommt, wenn du so willst. Das ist eigentlich so das Ding dabei. Und das weiß man aber noch gar nicht so lange. Und da wurde im Jahre 1962 in Oakland City ja, im Zoo. Da gab es einen Elefanten, der hieß Tusco. Und dem hat man versuchsweise LSD gespritzt, um halt zu gucken, wie der Elefant darauf reagiert. Und man hat halt einfach ganz normal hochgerechnet, hat geguckt, okay, man hat vorher den Versuch mit einer Katze gemacht, hat gemerkt, mit einer Katze braucht so und so viel LSD, um halt richtig durchzudrehen. Und da hat man dem Elefanten die 3000-fache Menge LSD verabreicht, die ein Mensch bräuchte, nämlich 297 oder 294 Milligramm LSD. Und dann, da habe ich zwei verschiedene Quellen gefunden. In der einen stand, er ist nach 5 Minuten tot umgefallen. Und in der anderen stand, er ist nach 1,5 Stunden. Aber beides ist ziemlich heftig.
Ja.
Und so im Zuge dessen ist man dann auf die Idee gekommen, hey, da muss man vielleicht anders umrechnen, als es tatsächlich man bisher angenommen hat. Und dann sind auch erst so die Sachen aufgekommen, so zum Beispiel mit Medikamentendosierung ist halt auch ziemlich wichtig, wenn man so, steht ja auf den Beipackzetteln immer, die Dosis für Kinder und die Dosis für Erwachsene. Und ja, das ist halt auch nicht so, wenn du sagst, ein Kind braucht so und so viel, dann braucht der Erwachsene automatisch so und so viel, sondern die Unterschiede sind halt
nicht. Also die steigt nicht unbedingt linear an.
Genau,
ja, genau.
Okay, okay. Und das ist halt so das Ding der Allometrie. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber das mit dem LSD war schon echt am tödlichsten.
Muss man halt echt sagen, auch mutig. Nimm eins der größten im Land lebenden Säugetiere und gib ihm einfach eine der stärksten Halluzinogene und guck, was passiert.
Oh,
also wir haben quasi Glück, dass es so viel war, dass aber Oakland noch steht jetzt.
Aber
wenn das Ding einfach mega durchdreht.
Aber zu der Zeit wurde ja sowieso alles und jedem LSD verabreicht.
Also das stimmt wohl, ja. Die Geschichte des LSD ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Aber mittlerweile kommen die Leute wieder drauf, dass das auch tatsächlich ein relativ gutes Medikament sein kann und eine gute Therapie für bestimmte Krankheiten, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung. Oh. Also das, was die Leute tendenziell haben, wenn sie aus dem Krieg wiederkommen, ja, oder halt sehr traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Und halt auch für Leute, die Terminal Cancer haben, also Krebs, der nicht mehr geheilt werden kann, ja, wo schon klar ist, dass sie innerhalb der nächsten 2-3 Jahre sterben.
Ja.
Um einfach die Leute dazu zu bringen, sich ja mit ihrem Schicksal abzufinden letzten Endes, ne? Oder anzufreuen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt.
Obwohl ich, das finde ich, ist halt so ein bisschen grenzwertig auch, weil da kann man sich schnell hinstellen und sagen, okay, da ist halt LSD eine gute Variante, um die Leute halt einfach ruhig zu stellen und so nach dem Motto, finde dich mal damit ab, dass du jetzt bald sterben wirst.
Nee, würde ich nicht sagen.
Naja gut, kann man. Wohingegen aber zum Beispiel finde ich so die Sache mit dieser Drogenabhängigkeit oder Alkoholismus oder so, wo es ja quasi durchaus eine Heilung ist, die halt passieren kann, wenn man, also ja, zumindest zu einem ziemlich großen Prozentsatz. Ja. Ne?
Nicht 100%. Obwohl sie da nicht LSD nehmen, sondern Ayahuasca zum Beispiel.
Achso, naja gut, ja. Aber
oder Kratom gibt es auch. Also so dieses ganze, diese ganzen Wurzeln aus dem Amazonas.
Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, die Leute, die von Anfang an ernsthaft an LSD geforscht haben, sind, glaube ich, schon immer überzeugt davon gewesen, dass es eine gute Sache ist und die haben die auch gut eingesetzt, aber es wurde halt missbraucht einfach.
Ja, hauptsächlich von den Amerikanern auch.
Ja. Und ich glaube, dadurch ist erst so dieser Verruf entstanden.
Ja,
wie klar. Du mir neulich erzählt hast, die interessante Geschichte mit dem Hanfverbot.
Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte.
Worum geht's da?
Muss ich dir jetzt erzählen? Ich dachte, das übernimmt Galileo
innerhalb der nächsten 4 Wochen. Die Geschichte ist echt dope.
Also was heißt Geschichte? Ne, das gibt halt nur vermehrt Hinweise. Aber das ist auch vielleicht ich fange anders an. Und zwar ist das
so,
dass die Leute irgendwann in den 20ern festgestellt haben, dass Hanf eine ziemlich gute Ressource ist. Eben nicht als Droge hauptsächlich, sondern für Kleidung, aber, und das ist wichtig für die Geschichte, auch für Papier.
Ja.
Und jetzt gab es den riesigen Zeitungsmagnaten Randolph William Hearst, von dem hat man vielleicht schon mal was gehört. Das ist so der Größte aus den, so bis in die 40er rein, so der größte amerikanische
Wirtschafts-Mike. Das ist der Typ, der, ich nehme dir jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel voraus, aber der an der Prohibition quasi?
Das weiß ich gar nicht.
Halt den Hanfverbot.
Ja, genau.
Lizenzen, aber keiner bekommt sie.
Ja, genau. Also die Quintessenz ist ja letzten Endes, dass er einfach unglaublich viele Wälder gekauft hat, um quasi Holz zu haben.
Ja.
Um daraus wiederum Papier zu gewinnen, was dann halt für seine Zeitung genutzt wird.
Ja.
Und als sich dann irgendwie abgezeichnet hat, dass Hanf die viel, viel bessere Variante ist, um Papier herzustellen, weil mit vielen Politikern plötzlich im Bunde, auch dann gerade gesagt haben, das ist Marihuana, das ist gefährlich.
Ja,
und das
genau.
Führt dazu, dass schwarze, weiße Frauen vergewaltigen.
Richtig. Reefer Madness. Reefer Madness. Das war ein Anti-Marihuana-Propagandafilm.
Okay, gut.
In den 20ern, 30ern.
Kann sein, dass er seine Finger drin hat.
Super trashig ist, wo so eine Party dargestellt wird und die dann alle total ausrasten, ja, aber so auf so wirklich abgefahrene Art,
ja,
und Weise. Wo,
ja.
Okay, ja, okay, dann kenne ich den, glaube ich,
so. Ja, ich glaube, da war er auch beteiligt. Ja.
Ja, genau, das ist so sein Ding. Also der Typ ist einfach nur aus kapitalistischer Gier schuld, dass wir jetzt keinen Marihuana rauchen dürfen, so generell weltweit.
Ja.
Beziehungsweise also kaufen, besitzen,
noch
verkaufen. Noch.
Ja, wir wollen jetzt ja auch keinen Pro-Marihuana-Podcast draus machen, aber prinzipiell
so war,
schon.
So, ja, war das auch gar nicht gemeint, aber okay, hat nicht irgendeiner von euch neulich erzählt, dass ab nächstem Jahr oder so in den USA das überall erlaubt werden soll?
Ich glaube, es gibt die Pläne auf jeden Fall.
Das ist mir aber neu, überall. Also auf jeden Fall sind jetzt irgendwie wieder 4 Städte dazu gekommen, wo du es halt besitzen darfst. Also du darfst es nicht kaufen.
Städte oder Bundesstaaten?
Städte.
Das war eigentlich Quatsch, weil das Federal Law ist.
Also ja, das ist ja eh das Ding. Also ob du jetzt in der Stadt machst oder in einem Staat machst, Federal Law ist ja trotzdem.
Ja,
ist mir nicht klar, warum sie das machen, klar, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so ein Ding, hier, ihr dürft das besitzen. Man darf es nicht anbauen, man darf es nicht verkaufen, man darf es nicht kaufen, aber wenn es da ist, dann so, ne? Ein bisschen wie mein Kampf.
Was?
Du darfst es besitzen, aber nicht kaufen oder verkaufen oder anbauen.
So. Ich habe mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich dachte halt bloß, also der Kauf ist ja eigentlich zum Beispiel in Kalifornien, ist ja auch legal, der Kauf.
Ja, ja, ne? das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
For recreational use.
Ja, 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 genau. Und ich glaube, so haben sie es in den Städten auch formuliert, aber halt darf man es dann irgendwo kaufen.
Und wie kommen wir da
hin? Also noch nicht. Ne? Das ist die andere Frage.
Ich habe bloß in Berlin mitbekommen, dass die Leute sich jetzt dafür stark machen, um den Girlie rum so Coffeeshops, also auch Ströbele unter anderem, da Coffeeshops einzurichten. Also nicht alle, aber ein paar Leute.
Ich habe schon wieder getan. Ah.
Dass ein paar Leute sich dafür ausgesprochen haben, dann um den Görlitzer Park rum so Coffeeshops einzurichten, wo die Leute quasi Gras kaufen und dann müssen sie es nicht mehr von den Dealern vor Ort kaufen, weil die halt so das größte Ärgernis sind. Für die Leute vor Ort zumindest.
Sehe ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Und ganz ehrlich, die armen Dealer im Girlie, weil das sind echt nicht wenig.
Das sind überraschend viele Flüchtlinge auch, also Kriegsflüchtlinge, teilweise Syrer, Leute aus dem Libanon, was weiß ich nicht, die dann halt irgendwie versuchen, hier so ein bisschen Fuß zu fassen über Grasverkauf.
Ja, und die sind halt alle super nett.
Kann sein, ja.
Ne? Hab ich gehört von einem Freund. Genau. Paul?
Was denn?
Du meinst vorhin, du hattest noch irgendwas?
Nee, das war die Elefanten-LSD-Geschichte, die wollte ich
ja noch großartig erzählen.
Das ist schön.
Die habe ich erzählt. Wie findet ihr einen Superman so generell?
Super. Was meinst du denn jetzt? Also den neuen Film fand ich
ziemlich überhaupt scheiße. Superman. Aber das ist schon mal interessant.
Dass ich den scheiße fand, den Film?
Ja, ich fand ihn nämlich ganz gut eigentlich.
Findest? Also
die Sache ist,
ich fand, ganz kurz noch, lass mich aus. Ich fand ihn ziemlich gut gemacht, so vom Cineastischen her, ja. Mhm. Aber er hat mich nicht vom Hocker gehauen. Es war halt ein Superheldenfilm, der irgendwie so
das
ziemlich
sicherlich
vor sich hinkleckert, finde ich.
In der Mitte auf jeden Fall, das stimmt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt wenig Superheldenfilme, die gut umgesetzt sind. Aber wenn du dann zum Beispiel sowas hast wie Avengers oder so, oder Avengers, keine Ahnung,
Avengers, immer, ja,
wo halt wenigstens permanent Sachen explodieren und Dinge durch die Gegend fliegen oder so,
ja,
dann ist es halt noch ein bisschen cooler als so, ich weiß nicht.
Die Sache ist, DC tut sich mit sowas ja immer so ein bisschen schwer. Hm. Die hängen ja schon seit den 60ern immer hinten dran irgendwie so. Als Spider-Man angefangen hat, sich so irgendwie millionenfach zu verkaufen, hat irgendwie DC gesagt so irgendwie, was machen wir? Was machen wir so? Was ist bei uns anders? Was macht der Stan Lee anders? Und dann haben sie irgendwie gesagt, der hat irgendwie Sprechblasen auf den Titelseiten. Das müssen wir jetzt auch machen. Hat sich DC aber trotzdem nicht besser verkauft als Spider-Man. Und so haben sie dann irgendwie immer nach Sachen gesucht, irgendwie die Stan Lee anders macht als die und haben dann irgendwie seitdem immer hinten dran gehangen eigentlich.
Aber wie kommst du jetzt darauf eigentlich?
Weil Superman ein DC-Film ist. Also DC,
ja, ja, nee, ich meine ursprünglich auf das Thema, wie findet ihr eigentlich Superman? Also was war das
Thema, was hier auf meiner Notizenliste steht.
Okay, ich hätte jetzt vermutet, dass es da eine Intention gibt.
Ich hätte halt ein bisschen über den Film geredet, wenn...
Na, dann schieß mal los.
Bedarf besteht. Also ich wollte damit einleiten, dass ich Superman halt gar nicht mal so cool finde unbedingt. Hat mich
als Held
interessiert. Ja, ja, genau. Mhm. Aber dafür fand ich dann wiederum halt den Film ganz gut. Der hat da ein paar Sachen nochmal irgendwie so in Perspektive gerückt und hat irgendwie die Vorgeschichte ein bisschen anders erzählt. Ich mag das immer, wenn da so ein bisschen mehr Detail reingebracht wird, beziehungsweise Sachen umgestellt werden, um das irgendwie so, ich sag mal, plausibler erscheinen zu lassen irgendwie. Wenn sowas mal
da aber ich denke wird. Mal, so Hardcore-Fans werden doch eher sagen, so, dass die älteren Filme die besseren waren, oder?
Ja, aber das ist mir egal.
Okay. Nö, ist ja auch, das war auch nicht. Ich kenne mich ja eh nicht so gut aus, also.
Ja, nee, also, darauf, auf sowas gebe ich mir momentan eigentlich mittlerweile keine.
Ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Superman als Held an sich einfach uninteressanter ist, weil er mal abgesehen von seiner Schwäche gegenüber diesem Metall.
Kryptonit.
Einfach unbesiegbar ist. Ne? Also er ist super stark, er kann fliegen, ja. Er hat Laseraugen. Also er ist so ein bisschen das Paradebeispiel des Superhelden. Und er war ja nicht sogar der Erste, damals in den Action-Comics, irgendwann in den 30ern. Und das...
Möglicherweise.
Ich weiß es auch nicht genau, irgendwo aufgeschnappt. Aber, und ich glaube, das ist einfach uninteressant für die Leute. Oder uninteressanter als irgendwie Spider-Man, der halt ein gequälter, jugendlicher Loser-Junge ist.
Da muss ich zum Beispiel auch sagen, hat mir immer besser gefallen Batman, weil er halt...
Er war ambivalenter einfach.
Und er ist halt einfach ein normaler Mensch, der halt aufgrund von Tools und was weiß ich, halt sich zum Superhelden gemacht hat. So. Mhm. Und ist halt... Also gut, Authentizität ist jetzt da vielleicht ein dummes Wort, aber das heißt, also irgendwie fand ich das greifbarer und besser, immer.
Gibt es eigentlich dieses grandiose Zitat von Bill aus Kill Bill, wo er am Ende von dem zweiten Teil irgendwie so seinen Monolog über Superman führt, dass die Leute nur deswegen von ihm fasziniert sind, weil er, warte mal, das müssten wir jetzt vielleicht rauskramen, ganz spontan.
Also läuft es darauf hinaus, dass Tarantino Superman scheiße findet?
Nee, gar nicht mal. Ich glaube, die Message war, also von mir jetzt quasi vereinfacht dargestellt, dass alle Superhelden quasi normale Menschen sind und ihr Alter Ego ist das mit der Power sozusagen. Ne?
Ja.
Und sie müssen sich quasi erst verwandeln, in welcher Form auch immer, um halt Superheld zu werden. Und Superman ist halt genau andersrum.
Ja.
Ne? Dass seine Standardform, wenn du so möchtest, ist halt der Superheld. Ne? Er ist der Außerirdische mit den Superkräften.
Ja.
Und wenn er sich verwandelt, dann ist er Clark Kent. Und dann ist er so, dann will er ein Mensch sein.
Ja.
Und das Beste oder das Erstbeste, was ihm einfällt, als Mensch ist halt ein schwächlicher Typ mit Brille, der keine Widerworte gibt.
Ja, oh, das ist auch sehr schön, auf jeden Fall. Ja, nee, ich hatte mich bei den Filmen dann gefreut, irgendwie, dass die Vorgeschichte bei ihm mehr so ist. Ja, er eiert so in der Weltgeschichte rum und hat irgendwie verschiedene Jobs und sowas und alles sehr bodenständig und so. Aber, ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, aber am Ende ist halt doch Clark Kent mit der Brille beim Daily Planet. Ja, aber nein, was ich an dem Film am besten fand, eigentlich war am Anfang dieses ganze Zeug auf Krypton.
Ja.
Das war halt einfach mal Game of Thrones und Sci-Fi. Und da wollte ich dann direkt mal irgendwie mehr drüber wissen, aber man weiß schon gerüchtemäßig, dass der nächste Superman-Film halt Superman und Batman beinhalten wird.
Batman von Ben Affleck gespielt wird.
Bat Affleck.
Also werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehr viel mehr über Krypton erfahren, was ich ganz schade finde, aber kommt mal direkt irgendwie so Parallelen ziehen. Irgendwie, da gab es dann halt, gibt es dann Symbole für die Namen von den Familien und die sind Häuser und dann, ach so, ja, genau. Okay, ich verstehe. Hat auch sofort den Flair, alles wirkt sehr, ich habe da kein Wort für.
Vertraut?
In Bezug auf Game of Thrones vertraut, ja, aber halt so irgendwie große Säle und Palaste und krasse Outfits und sehr ausladende Sprache und so weiter.
Aber war das denn damals schon so? Also ich muss zugeben, ich habe die ganz alten Superman-Filme nicht gesehen mit
Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, hab man von Krypton noch weniger gesehen oder so. Also da wird auf jeden Fall nicht so viel Detail reingebracht wie da. Da kriegst du irgendwie so einen Einblick, so ein bisschen in Politik und die Organisation, wie das alles ablief und warum Krypton jetzt und so weiter und so fort.
Ich hab's schon mehr vergessen. Also ich glaube, es war jetzt nicht so prägend, dass man sich das dann wirklich merkt.
Ja, ich hab's mir jetzt halt nur durch diesen Film gemerkt.
Ja. Ja. Mir ist ja bloß aufgefallen, dass er ganz am Ende dann in dieser finalen Schlacht, dass sie halt die ganze Stadt platt machen. Und da gab's ja auch
das ist mir auch aufgefallen.
Und da gab's ja direkt danach irgendwelche Hochrechnungen von irgendwelchen harten Cineasten. Die dann ausgerechnet haben, dass 1,2 Millionen Leute dabei umgekommen sind. So aufgrund von statistischen Berechnungen.
Ja.
Ja, was und dann irgendwie nicht mehr ganz so super ist.
Nee, eben. Und dann treffen sich aber zufällig, wie das in Filmen halt so ist, treffen sich mitten in diesem ganzen Schutt, in dieser zerstörten Stadt, treffen sich halt irgendwie plötzlich kurz vorm Ende trotzdem alle Hauptcharaktere, so ganz zufällig. Ja.
Ganz ehrlich, ich kenne mich wirklich gar nicht gut aus mit Superhelden.
Das ist ja nicht schlimm.
So auch insgesamt. Ich staune halt auch immer, wenn mir jemand erzählt, dass es zu dem und dem Superheld, von mir aus jetzt Batman, wo ich halt so die drei Batman-Filme kenne, die neueren und auch ein paar von den alten, aber wenn mir dann Leute erzählen, dass es da noch gefühlte 70 andere Universen gibt, wo Batman nochmal so aussieht und der Böse dann lieb ist und
Das so Zeug, das geht dann das so
kann,
ganz
ich tief rein. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wie man sich da reinarbeiten kann. Also da muss man ja damit groß geworden sein, oder? Und das ist, glaube ich, dann ein bisschen vor meiner Zeit noch.
Ich glaube, man kann es auf jeden Fall schwer nachholen.
Also diese Paralleluniversen, sowas kommt ständig raus. Das sind dann so Reihen halt von so 5 Heften oder einem Buch oder ein Buch oder sowas.
Das ist halt auch die Sache, was ich dann immer so ein bisschen kompliziert finde, wenn es dann wieder heißt, jetzt kommt ein neuer Superheldenfilm von mir aus. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Deswegen versuche ich jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel zu finden. Wenn jetzt jemand noch mal einen neuen Iron-Man-Film machen würde. Mhm. Und wo ich dann schon sagen würde, na, aber Iron Man war doch schon mal da und war doch schon mal so und so. Warum? Spider-Man war doch so. Ja. Genau. Mhm.
So, jetzt. Ja, ja, das. Ja, da gehe ich voll mit. Aber die Sache ist halt, jetzt irgendwie, wo dieser ganze Kram wieder am Kommen ist, je nachdem, wie alt so ein Film halt dann ist, wie zum Beispiel der erste Spider-Man-Film, das war noch so ziemlich vor diesem ganzen Nerd-Ding und Comic-Con hat plötzlich irgendwie 13 Millionen tausend Besucher.
Ja.
Und da wird jetzt natürlich nochmal irgendwie Geld gewittert. Ja, denn hey, lass uns einen Reboot machen, ist voll cool.
Was halt das Gute ist, ich meine so, was halt die Technologie dann heutzutage so möglich macht, also an Kino quasi möglich macht, an Unterhaltung. Aber so wie gesagt, so der ganze Plot dahinter ist immer so ein bisschen fragwürdig. Also ich gucke mir gern sowas an, das ist halt so Popcorn-Kino.
Ja.
Du bist halt geflasht die ganze Zeit so. Aber
ja, so in der Art gehe ich das auch an. Und ich mag halt so Superheldenkram. Ich bin jetzt nicht so großartiger Comic-Typ, aber ich finde so Kram sehr unterhaltsam. Und dann gucke ich mir das halt irgendwie an. Ich habe schon vergessen, wo ich damit hin wollte.
Da finde ich es zum Beispiel cooler, wenn dann so eine Sachen wie halt The Walking Dead halt verfilmt werden oder zur Serie gemacht.
Ja.
Obwohl ich da die Comics auch nicht komplett kenne. Du hast mir die mal gegeben und ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, so, aber.
Ich habe die auch noch nicht gelesen. Fabio hat die halt komplett gelesen, die sollen irgendwie ziemlich geil sein.
Die sind ziemlich gut. Also ich habe irgendwie von Walking Dead habe ich auch bis die ersten 2 Staffeln verfolgt, so ein bisschen. Und das wird ihm nicht gerecht einfach. Aber du hast dann auch so teilweise so Sachen drin, dass dem Hauptcharakter irgendwie relativ schnell die linke Hand abhanden kommt. Und das lässt sich natürlich schwer verwirklichen in der Serie, weil du dann jedes Mal CGI nutzen müsstest, wenn irgendwie die Hand.
Game of Thrones schafft es doch auch.
Das stimmt, aber jetzt wollen wir nicht zu viel verraten.
Ja, nee, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, da ist wieder halt, ja, das ist aber nicht so wie die Comics und so weiter. Das, wenn die halt von vornherein sagen, irgendwie so, ja, wir gestalten das ein bisschen anders so, dann muss man sich darauf halt einlassen. Das wohl auch bei Game of Thrones halt auch so irgendwie, da sind halt ein paar Sachen einfach nicht realisierbar und die muss man halt anders lösen. Aber bei Walking Dead, da geht's halt mittlerweile halt sehr stark auseinander. Und weil ich mich selber hasse, gucke ich die dritte Staffel jetzt trotzdem immer noch. Und es ist ganz schön furchtbar, finde ich.
Ich habe nur die erste gesehen.
Es bleibt dabei.
Ja.
Lohnt sich nicht mehr. Also manche finden, wenn man die Serie gut findet, findet man die gut. Da habe ich jetzt nichts dagegen, aber ich
gucke es mir halt. Ich glaube, das ist auch einfach so eine dramatische Struktur, die in einem Comic funktioniert, muss nicht unbedingt in der Serie oder in einem Film.
Nee.
Erst recht nicht in einem Film funktionieren.
Aber wie gesagt, mittlerweile hat es mit dem Comic halt irgendwie gar nichts mehr zu tun. Hm.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, um das wirklich, also man muss die Comics auch gut kennen, um tatsächlich dann diese Unterscheidung treffen zu können.
Wahrscheinlich. Ja. Weil also ein paar Anspielungen wird es immer geben, aber ich glaube,
keine Ahnung. Obwohl es doch eigentlich krass ist, weil der Comic an sich schon, also ich denke mal, es war schon immer so, halt szenisch aufgebaut ist und doch schon quasi wie ein gemaltes Drehbuch ist, oder nicht?
Ja,
also warum
scheinbar nicht.
Also so würde ich das jetzt verstehen. Ich kenne nicht viele Comics, ich habe halt früher das lustige Taschenbuch gelesen und so. Und also ich weiß nicht, das ist
doch eigentlich kann man da auch eine gute Serie draus machen.
Das wäre sogar ziemlich geil, finde ich. Aber ja, gut.
Es gab doch eine DuckTales-Serie. DuckTales?
Aber DuckTales war ja nicht. Ach doch.
Aber ich glaube, es waren noch andere Geschichten. Ich weiß es nicht.
Ja, das war jetzt nicht irgendwie eine Verfilmung von lustigen Taschenbüchern oder sowas, aber es gab halt diese DuckTales-Serie, die eigentlich großartig war.
Stimmt.
Es gab auch ein großartiges DuckTales-Spiel für Gameboy, Sega und so weiter.
Gut. Ist dann vielleicht doch was an mir vorbeigegangen.
Hattest du keine Videospiele damals? In Frankfurt oder Paul? Als Kind?
Nicht viele, ne.
Nicht mal ein Gameboy?
Ich auch nicht.
Ich hatte ein Gameboy. Ich hatte auch ein Gameboy. Ich hatte nur ein Gameboy und einen PC. Ich hatte nie einen Super Nintendo oder sowas. Deswegen bin ich da so ein bisschen, komme ich da so aus einer anderen Richtung.
Also das erste Mal, wo ich halt wirklich angefangen habe, bewusst Spiele zu spielen und mich dafür zu interessieren, war auch erst, als ich einen PC hatte.
Ja, bei mir ging es halt irgendwie so los. Ich hatte halt schon auf DOS so mit Commander Keen und sowas.
Ich hatte nie eine Konsole.
Eben, hatte ich halt dann auch nie.
Ich hab halt angefangen, Ende der Grundschule Age of Empires zu spielen. Das war halt so mein Einstieg.
Ja, ja, ja. Command Conquer 1.
Ja, auf jeden.
Das ist die Klassiker.
Eigentlich ziemlich arm.
Wieso? Was meinst du?
Naja, ist ja jetzt nichts Weltbewegendes gewesen. Und eigentlich, wenn du dir das heute so anguckst, was das so für Spiele sind.
Ja, na klar, aber das
also halt damals waren die halt cool, aber wenn jetzt.
Aber das halt natürlich, das die Spiele, die heute cool sind, die werden in 5 Jahren auch nicht mehr so geil sein.
Das funktioniert doch einfach so ein Retro-Ansatz, jetzt zu sagen, das war so cool und das hat damals so viel Spaß gemacht. Und, wenn man sowas, und jetzt fällt einem auf, wie schlecht die Grafik ist.
Aber sowas. Oder wie, naja, nee, es geht nicht bloß um. Sowas gibt's ja. Es gibt ja Spiele aus der Zeit, wo die Leute jetzt sagen, so, das war damals der Shit und das ist auch jetzt noch der Shit.
Ja, also klar, also das ist halt immer so eine persönliche Sache, wie sehr du damit halt irgendwie zurechtkommst, dass es jetzt ein altes Spiel ist. Das sind halt so Sachen wie irgendwie, wenn jetzt das erste Age of Empires nochmal anmachen würdest, würdest du denken, ja, okay, das war damals ganz cool, aber das ist halt ziemlich krass hier alles gerade.
Aber es kommt halt auch, wenn man mittlerweile andere Sachen gewohnt ist.
Ja, ja, eben, daher kommt das. Und das ist halt immer so eine persönliche Sache, irgendwie, manchmal funktioniert es aber, da kannst du irgendwie halt Diablo 2 nochmal anmachen. Na klar, sieht es ein bisschen scheiße aus, aber es ist halt immer noch Diablo 2. So. Paul, nicht brechen.
Mich haben so Computer immer nicht wirklich gereizt, weil man echt Geld investieren musste, muss ich sagen. Also, wenn du dir halt eine PlayStation geholt hast, dann hast du dir einfach die Spiele geholt, bis die PlayStation out of date war. Ne? Und wenn du einen Computer hattest, dann musstest du ja immer zumindest so ein bisschen am Zahn der Zeit sitzen auch.
Musst du immer noch.
Musst du immer noch.
Ich habe heute so teuer alles, kurz mit meinem Bruder gesprochen und der hat sich darüber aufgeregt, dass halt das neue Call of Duty so unglaublich hohe Ansprüche hat und er das nicht mehr spielen kann und er ist halt gerade 17 und er ist richtig sauer einfach. Und
das kann ich voll nachvollziehen, vor allem, weil es gerade im Fall von dem neuen Call of Duty-Spiel halt völlig unnötig ist, diese Anforderungen.
Ja gut, kann sein, da kenne ich mich halt auch nicht genug aus. So,
aber nicht der richtige Podcast.
Okay, ja eben, stimmt. Scheiße, Videospiele.
Ja, nee, starre mich nicht an, sonst komme ich ja nicht wieder raus.
Das kannst du nochmal ein andermal mit Johannes klären. Nee, jetzt mal ernsthaft, oder nicht?
Ja, ist auch okay.
Mach doch mal wieder so eine Folge.
Ja,
das ist irgendwie nötig. Fühl dich doch nicht gleich so angegriffen, was ist denn los?
Hey. Ich spüre Spannung. Es gab, um vielleicht das Thema nochmal abzuschließen, es gab auf Sega Mega Drive gab es ein richtig gutes Delfin-Spiel.
Echo the Dolphin.
Echo the Dolphin, Mann.
Ja. Heftig.
Ja, da konnte man auch so Ultraschallwellen absondern und Saltos machen. Und gegen Außerirdische kämpfen, was dann irgendwie nicht mehr ganz so viel Sinn gemacht hat.
Als Delfin?
Als Delfin.
Heftig.
Und man konnte sich auch in Möwen verwandeln. Also es war Sea Life als Sega Mega Drive Spiel sozusagen. Also das langweiligste Spiel der Welt, wenn du so ein eingekerkerter Delfin bist in SeaWorld und das Ganze als Spiel. Und du musst immer so Tricks machen für deine Fische.
Voll deprimierend.
48 Level lang.
Vielleicht wäre das genau die richtige Variante, um auf sowas aufmerksam zu machen, wie du dich halt vorhin darüber aufgeregt hast, dass Delfine oder halt auch Orcas oder so halt zu diesem Zweck so gehalten werden. Fuck. Bring doch einfach mal ein Spiel auf den Markt, was sich halt als so ein eingesperrtes Tier.
Sowas passiert momentan.
Featuring Peter.
Nämlich, jetzt hast du es geschafft, Paul. Jetzt raste ich aus.
Okay.
Gibt es halt in der Indie-Game-Szene halt jetzt momentan öfter, dass halt gesellschaftliche, manchmal auch politische Themen halt irgendwie durch Spiele in den Vordergrund gebracht werden, indem du halt einfach sehr storylastige Spiele spielst, die vielleicht nicht so krass lang sind, aber immer irgendwie eine Message haben. Du dich da überall umschauen kannst und immer wieder neue Sachen findest, die halt für die Story weiterbringen und du kriegst halt irgendwie eine Message mit. So. Zum Beispiel gibt es ein Spiel namens Cart Life, also C-A-R-T, wieder Einkaufswagen. Jetzt halt um einen Einwanderer in den USA aus irgendeinem osteuropäischen Land, der ist halt alles sehr simpel gemacht, ist so Pixelgrafik, ein bisschen Adventure-mäßig so.
GTA 4? Oder?
Nein.
Gut, Entschuldigung.
Und er muss sich da halt ein Leben aufbauen. Er hat halt irgendwie ein Einraum-Apartment, was nicht sehr groß ist. Und
du willst jetzt aber nicht doch von GTA 4.
Nein, ich rede immer noch von Cart Life.
Das ist ein bisschen obvious gerade.
Nein. Das geht ganz woanders hin.
Okay, sorry.
Und er muss sich da halt so ein Leben schaffen. Und was er macht, ist, er hat sich irgendwie halt so ein kleinen Bereich an irgendeiner Shoppingstraße irgendwie so gemacht und hat da so einen kleinen Kiosk. Und er muss halt den Kiosk führen, irgendwie so Zeitung verkaufen und Kaffee verkaufen. Ja. Aber halt irgendwie halt mit relativ wenigen finanziellen Mitteln und Miete und dann wird die Katze krank oder er wird krank und dann Geld und dann muss er einen neuen Kaffee kaufen für die Bude und sowas und da rennt dann halt rum, wie halt sozusagen. Und rennt dann halt rum mit halt als dieser Typ und muss halt diese ganzen Sachen erledigen und dann irgendwann kriegst du mit, der Typ hat voll das harte Leben so.
Also ein bisschen wie Sims, bloß halt serious.
Ja, wie Sims, bloß deprimierend.
Ja. Ja, ist halt vielleicht gar nicht so ein schlechtes Konzept eigentlich. Aber ja, die Frage ist halt, wie gut kommt es an und holen sich das Leute und spielen es Leute?
Nicht so viele, aber jetzt habe ich wieder Leuten davon erzählt und das ist
das, ich denke auch, das Schlimme ist halt, Leute, die sowas spielen und davon hören und dann sowas spielen, wie auch immer die Leute auf sowas aufmerksam werden und da rankommen, sind halt meist Leute, die sich sowieso schon dessen bewusst sind, dass es halt
gar nicht unbedingt, aber du könntest recht haben, ja.
Aber ja, wollte ich gerade sagen. Also die Frage ist ja so ein bisschen, ob du wirklich damit auch die Leute erreichst, wo es sinnvoll ist.
Also jetzt wahrscheinlich.
Es wird halt versucht. Es wird halt immer weiter versucht.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass das soll jetzt auch nicht irgendwie ausufern. Aber ich denke jetzt nicht, dass irgend so ein superreiches Kind von Mama und Papa jetzt das Spiel in die Hand gedrückt bekommt. Also nach dem Motto, naja,
nee, ist nicht der Fall.
Beachte doch auch mal, wie es den anderen Leuten geht, so, weißt du?
Und nee, ist nicht der Fall. Also die sind halt momentan halt irgendwie noch so eine kleine Untergrunderscheinung, sage ich jetzt mal so auf jeden Fall.
Also der Ansatz ist geil so, aber du dann kannst mich ja auf dem Laufenden darüber halten.
Immer. Gerne.
Tight.
Dafür ist der Videogames da. Papers, Please gibt's auch noch. Das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Eine fiktive Ansammlung von osteuropäischen Staaten, also osteuropäische Anmuten und so, und du arbeitest an einem Grenzübergang zwischen zwei Staaten. Okay. Und der wurde jetzt halt irgendwie aufgemacht und du bist jetzt halt irgendwie so neu da angestellt und sollst jetzt die Leute durchlassen. Und du sitzt halt wirklich da und checkst deren Ausweise und so weiter und deren Einwanderungspapiere und schickst sie durch, oder lässt sie nicht durch und so weiter. Und das machst du halt so ein paar Tage und du kriegst dann dein Gehalt und so, davon musst du die Rente bezahlen, davon musst du Essen für deine Familie bezahlen. Und ja, wenn einer von deiner Familie krank wird, musst du halt Medizin bezahlen und sowas. Hm. Und kannst halt irgendwie am Ende des Tages noch aussuchen, irgendwie, okay, mein Geld reicht gerade irgendwie entweder für Essen oder für Miete. Ich denke mal, dann werden wir halt jetzt irgendwie eine Woche hungern. Hm. Oder halt einen Tag hungern.
Ja, ich verstehe die Ansätze so. Ne?
Es ist halt, aber es klingt halt erstmal dröge, aber der Twist an dem Spiel ist halt, plötzlich triffst du an diesem Grenzübergang Leute wieder und es passieren komische Dinge.
Ach so.
Und es sind dann Aliens.
Ja, das dachte ich auch.
Nee, so krass jetzt nicht, aber da kriegt man auch noch eine
Story. Dann kamen die Außerirdischen. Ja, also ich verstehe das schon, wenn man da irgendwie Leuten was mitgeben will, so ein bisschen Mehrwert auch, ne, und nicht halt so dieses dröge Rumgeballere wie, was weiß ich, Call of Duty oder Battlefield oder was weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt so realistisch ist, ne, dann frage ich mich auch vielleicht auch als jemand, der jetzt nicht so der große Zocker ist, warum, ne, warum nicht einfach sein eigenes Leben leben, ne, weil das hat ja schon sehr... Also,
naja,
es ist halt nicht das Spannendste, Rente zu zahlen, ne, oder irgendwie zu gucken, ob du mit deinem Geld tatsächlich vorankommst in dem Monat.
Nee, natürlich nicht, aber wie gesagt, so mutet das Spiel halt erstmal an. Hm. Aber das ist ja trotzdem halt, das ist trotzdem immer noch ein Spiel und du musst halt irgendwie
Das wird ein Adventure halt, sozusagen, oder was?
Ein bisschen, ja. Also du musst halt dann immer eine Entscheidung treffen, so. Darum geht's ja dann letztendlich. Also ich meine, die Spiele, die sind dann schon auch so immer gemacht, dass sie jetzt nicht unbedingt, es gibt ja den Landwirtschaftssimulator oder so. Aber so sind die Spiele, über die ich gerade rede, halt nicht wirklich aufgebaut. Die sind halt irgendwie aus dem so ein bisschen entstanden, irgendwie so halt normale Lebenssituationen irgendwie so zu simulieren oder sowas. Aber dann packen sie halt immer noch irgendwie einen Twist drauf. Wo es halt vielleicht auch ein bisschen künstlerischen Wert hat.
Okay.
Kannst du auf YouTube mal es dauert nicht lange, ein Playthrough von Stanley Parable anschauen.
Davon hatte ich schon gehört, ja.
Das ist ganz großartig.
Wenn man auch so ein bisschen. Wo es dann nicht auch darum geht, dass also du spielst eigentlich nur so eine arbeitende Person in einem Büro und dann passiert irgendwas, ne?
Plötzlich sind deine ganzen Kollegen weg. Wo sind deine Kollegen? Oh mein Gott. Ja. Gehst du durch die linke oder durch die rechte Tür? Was passiert, wenn der Sprecher sagt, Stanley geht durch die rechte Tür, aber ich gehe durch die linke Tür? Ja. Ja. Oh mein Gott. Und von da aus geht es eigentlich nur noch bergab. Junge, Junge, Junge. Ja, natürlich. Ja, Johannes, wenn ich hier den Bildschirm schon ausmache, ist hier auch ein Kennwort, also weiß ich gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen.
Ja. Wo sind wir denn? Paul, wie war's? Du bist wieder da. Schön.
Hey. Unglaublich erfrischend.
Was draußen spazieren?
Tut mir jetzt schon leid, dass ihr das anhören musstet, übrigens.
Fuck you, Alter.
Johannes charmant wie immer.
Eine Stunde und 20 Minuten. Ja, siehst du, das war eigentlich noch gar nicht so lang.
Was hört denn eigentlich gerade für Musik?
Boah, Paul, gut, dass du fragst, aber ich glaube, wer fängt denn an?
Du fängst an, du hast schon deinen Block in die Hand genommen.
Ah, nee, du hast vorhin gemeint, du hast dich auch auf die Kategorie gefreut, deswegen möchte ich jetzt gar nichts klauen oder so, aber ich freue mich halt auch.
Was heißt denn klauen? Wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du mir jetzt tatsächlich irgendwas klaust, dass du jetzt dieselbe Musik vorschlägst wie ich?
Nee, das meine ich gar nicht, aber halt so ein bisschen die Magie des Moments.
Dann fange ich halt an.
Bitte.
Das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe über das aktuellste Album die Band Gojira kennengelernt.
Bekannt, finde ich gut.
Ich kannte die vorher noch nicht, ich finde das aber ziemlich dufte. Und ja, kann ich nur empfehlen, aber wenn die wahrscheinlich eh schon alle kennen, dann ist es auch egal.
Nein, weil also ich habe
noch nie davon gehört.
Nur weil ich die kenne, muss es ja nicht sein, dass ich andere auch kenne. Du kannst gerne von Gojira ein bisschen erzählen. Die sind nämlich eigentlich ganz schön gut, wenn man Metal
mag. Ich versuche das jetzt so schmackhaft zu machen.
Bitte.
Das ist heftiger Metal, Alter. Also so ein bisschen mit Mastodon zu vergleichen, vielleicht. Obwohl ich das neue Album finde, das ist das erste, was ich kannte, hat halt eher so ein bisschen Slipknot-Charakter. Vielleicht ein bisschen ausgefeilter, technisch so. Wenn du Bock hast, zieh dir das mal rein, Alter.
Na sicher, Digi.
Die sind technisch halt super krass
irgendwie.
Und bewegen sich auch so ein bisschen durch ein paar Stile durch. Dann werden sie wieder heavy und staccato und dann ist es plötzlich wieder ein bisschen sphärisch. Das ist schon ganz cool gemacht. Und vor allem, was bei solchen Bands halt immer krass ist, ist live. Die funktionieren halt einfach wie ein Uhrwerk.
Ja, gut, das kann ich nicht beurteilen.
Das ist großartig. Also kannst du dir irgendwie
aber Live-Erfahrungen habe ich auch.
Mal ins Bewusstsein rufen, dass die krasse Live-Musiker sind.
Ich war ja vor kurzem mit Johannes auf einem Konzert. Und da war eine Vorband dabei, die hieß Maybe She Will. Mhm. Johannes hat das nicht so umgehauen. Ich fand die eigentlich ziemlich gut. Die machen sehr atmosphärische Musik. Ja, finde ich, das beschreibt schon alles. Das ist super atmosphärisch, ziemlich.
Also jetzt so mit Instrumenten oder elektronisch oder was
geht da? Nee, schon instrumental. Größtenteils, ich glaube auch ein bisschen elektronisch, aber schon instrumental, ziemlich ruhig, ziemlich lange Songs, aber sehr angenehm, halt so gerade zum Nebenbeihören, finde ich so, weil, also ist jetzt nicht so, nicht drückend atmosphärisch, sondern einfach so schöne Musik einfach, ganz ehrlich. Und dann war ich jetzt letzte Woche auf einem Konzert bei Carnival, die machen so Progressive Rock und da war die Vorband The Intersphere aus Deutschland. Mhm. Und die haben nur ein Album und normalerweise, oder das ist normalerweise, manchmal ist es ja so, dass man halt dann so denkt, naja, das ist halt die Vorband und so, die werden halt nicht ganz so krass sein wie der Hauptact. Aber The Intersphere war super gut und das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Album, falls es wirklich nur das eine ist, aber ich glaube, es ist nur eins. Hat mir sehr gut gefallen, ist auch halt Progressive Rock, vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Tool halt. Mhm, also auch schon vergleichbar, auch musikalisch vergleichbar, finde ich. Aber ziemlich gut. Also dafür, dass es alles richtig junge Leute waren, haben die schon ganz schön was auf dem Kasten. Mhm. Dann, finde ich, muss ich einfach loswerden, das neue Eminem-Album.
Okay.
Das ist echt krass. Und ich habe das in der letzten Woche ziemlich hart gesuchtet.
Entschuldigung.
Und irgendwas hatte ich noch. Das habe ich vergessen. Vielleicht fällt mir das noch ein. Macht ihr erstmal.
Hast du krass oder soll ich?
Mach nur.
Bitte, ich werde nur nett sein.
Dankeschön, aber mach ruhig.
Eins der besten, ich glaube, das beste Album, das ich in den letzten 2 Jahren gehört habe, kam mir in den letzten 2 Tagen, Johannes fällt schon fast um, während ich das sage.
Bin jetzt aber auch ein bisschen gespannt.
muss ich mich festhalten?
Es ist sehr, sehr neu, das kam irgendwie vor 2 Wochen raus oder so, oder letzten Monat oder so.
Meinst du das neue Eminem-Album?
Nee, nicht ganz. Und zwar ein Album von einer Band namens Darkside, von der es wahrscheinlich noch 5 andere Bands und Projekte gibt, die so heißen.
Ja.
Aber sie heißen Darkside 2013. Das Album heißt Psychic.
Das ist ziemlich gut.
Und das ist Oberklasse. Ja. Das ist ganz schön großartig, was da abgeht.
Das ist Nicolas Jaar zusammen mit...
Siehst du, ich wollte vorher eigentlich noch irgendwie so ein bisschen belesen, wer diese Menschen eigentlich sind, weil ich habe bisher nur die Musik gehört. Also du kannst gerne irgendwie vom Leder ziehen, wenn du magst.
Ich weiß nur, dass ein Teil der Band Nicolas Jaar ist und er ist Amerikaner, aber macht auch so selbstproduzierte Musik, so ein bisschen wie James Blake, halt so elektronisch, sphärisch, ruhig.
Ja,
ich glaube, inzwischen kennt echt jeder Nicolas Jaar, oder?
Ich weiß es nicht, kann sein. Also er ist mittlerweile recht bekannt.
Okay. Ist ja eher so, keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich in irgendeinem Genre oder Stilbereich eigentlich tätig sein, von dem ich so selten was mitbekomme. Mm. So halt so Indie oder so. So
rockige Sachen. Eher Elektro, aber ich kenne mich auch nicht gut, also so gut aus, dass ich das tatsächlich einordnen könnte.
Okay.
Also ein bisschen wie James Blake. Also der so ein bisschen bekannter ist vielleicht.
Ja. James Blake kenne ich.
Ja. Ich weiß aber nicht, wer sein Kollaborationspartner ist. Ich hatte halt bloß im Radio dieses ein Lied gehört, das heißt Paperclip oder so.
Paperclips. Ja. Also wer immer da die Kollaborateure sind, sind wahrscheinlich ganz schön großartige Menschen, weil die Detailverliebtheit in dem Album und einfach was da alles passiert, durch wie viele Stile sich da durchgearbeitet wird innerhalb eines Songs, wo irgendwie andere Bands wahrscheinlich 5 Songs draus machen könnten. Ähnlich auch wie so bei so Hip-Hop-Projekten, wie bei so einem Hip-Hop-Projekt Shabazz Palaces, da machen die es ganz ähnlich, indem sie halt die gleichen Elemente nehmen aus einem Song und dann hinten dran irgendwie oder mittendrin irgendwie was anderes draus bauen, was irgendwie eine andere Stimmung erzeugt oder sowas. Oder dieser Andy Stott, so ein Brite, der macht so sehr langsam deepen Elektro.
Hm.
Der macht das auch ganz gerne, indem man irgendwie den Beat halt irgendwie umstellt oder sowas. Passiert da auch, aber halt völlig auf die Spitze getrieben. Und ich habe es erst zweimal gehört, aber es eine absolute Wohltat fürs Ohr. Das ist ganz schön großartig.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Ja. Die anderen Kram, den ich hier habe, sind auch alles so Stilmixe, in denen man nicht sagen kann, ja, die machen das und das. Okay, 2 von denen machen halt Metal-Musik. Die könnten vielleicht sogar für dich interessant sein, Paul, so bezüglich auf Gojira.
Na, leg mal los.
Das sind einmal Mortality Crisis mit dem Album oder der EP Boats. Also, der erste Song auf dieser EP oder diesem Album, was auch immer, ist sehr crust-punkig, fast schon chorig, sowas wie Cursed oder so, falls du mal gehört hast. Mhm. Und heißt Enormous Fucking Death Ass Knife. Und den Song ziehen sie halt mal so durch. Und der ist ganz schön krass. Im nächsten Song, der geht dann ähnlich los. Und dann wird es aber plötzlich irgendwie so ähnlich wie bei Gojira, halt so sphärisch und ruhig und okay, krass, das ist ja voll schön, was hier gerade passiert, aber ohne den Sound der Band wirklich zu verändern.
Okay.
Das ist sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Auf Bandcamp ausgegraben. Mehr Sachen auf Bandcamp ausgraben. Auch von Bandcamp Northless World Keeps Sinking. Also wie der Albumtitel hört sich das Album auch an. Und auch sehr ähnlich mit viel Druck und Metal und aber auch verschiedene Parts und so weiter, sehr technisch. Ja, jetzt wo du Gojira halt schon erwähnt hast, ganz ähnlich. Gerne. Und dann so ein bisschen seichter zuletzt, The Olivia Tremor Control. Die haben ein Album aus 96 mit dem Namen Dusk at Cubist Castle. Cubist Castle. Okay. Und das ist so auch so ein Stilmix aus so Indie Psychedelic Rock, aber auch so ein bisschen Surf-Kram und so weiter und alles sehr, sehr cool. Und sphärisch eigentlich ein Sommeralbum. Zwischendurch rasten sie ein bisschen aus, so da ist dann so eine Stange an, ich glaube so 10, 30 Sekunden Tracks oder sowas, wo dann einfach nur so ein bisschen Noise und Geräusche ist, aber der Rest vom Album ist sehr cool. Immer gerne anhören. Chriso.
Also ich habe jetzt keine Liste von so 6-7 Bands. Aber was ich gerade eben schon mal angesprochen habe, wäre vielleicht wirklich James Blake oder das neue Album. Das gibt es irgendwie seit 2 Monaten etwa.
Okay, habe ich auch noch gar nicht reingehört, finde ich gut.
Ist ziemlich gut, das heißt Overground, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist so das Album, was ich tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig gehört habe. Ist halt so ein bisschen wie der erste Teil auch, also elektronisch auf jeden Fall, aber tendenziell eher ruhig. Und mich erinnert das Ganze immer sehr an New York irgendwie. Also so ein Winterabend in New York, so... Also es ist kein wirklich Konzeptalbum, aber wenn jemand mal ein Konzeptalbum schreibt zu Winterabend in New York, dann klingt es wahrscheinlich so. Na, also kann ich auch jedem empfehlen. Es war ein bisschen kürzer als bei dir jetzt, aber
nee, ist okay.
Mir ist auf jeden Fall noch was eingefallen, was ich vorher noch sagen wollte.
Geil.
Es ist so ein bisschen nebenbei und vielleicht nicht ganz so herausragend, aber ich will es erwähnen. Rise Against hat dieses Jahr ein Album gebracht.
Okay.
Long Forgotten Songs. Und da sind ein paar remasterte Lieder drauf. Und auch ein paar bisher unveröffentlichte Songs. Und ist halt, wie gesagt, ein Rise Against Album, aber kann man sich gerne mal anhören. Also ich habe Rise Against früher ziemlich gefeiert, deswegen war das für mich ein Muss.
Gibt es hier auch ein neues Sick of It All-Album? Ist das auch was für dich?
Das kann sein, das weiß ich aber nicht.
Da habe ich heute Merchandise gesehen, kleine Baseballschläger mit dem Albumnamen drauf.
Süß. Sollte man auf jeden Fall zu Hause haben.
Denke auch.
Ein Baseballschläger von Sick of It All.
Richtig. Der ist schwarz und da steht ein weiß, so halt das Bandlogo mit in der Albumnamen.
Okay.
Ist ganz schön großartiges Merch. Haben wir's.
Ja, haben wir's.
Gentlemen.
Aber auch so ein bisschen, wenn man dann die T-Shirts nicht mehr los wird, dann muss halt jetzt ein Baseballschläger her, oder wie?
Ja, ja. Und Schlagringe.
Cool.
Oder Maschinengewehre.
Na.
Wollen wir's mal nicht mehr treiben. Ich habe cooles Merch bekommen. Ich habe dann endlich mal zwei T-Shirts bekommen, die ich vor ein paar Wochen in Amerika bestellt habe von einer Band.
Das, was du trägst? Nein.
Nein. Das ist, ist egal.
Erzähl mal.
Von einer Band namens In the Company of Serpents. Die machen so Doom Metal, so die gemeine Art Doom Metal.
Okay.
Halt eine Baritongitarre und Drums, kein Bass.
Okay.
Und den halt.
Ne? Okay.
Von denen habe ich halt schon ein Tape bestellt und habe irgendwie damals das Album auf Reddit verlinkt. Und da hat mir dann der Gitarrist auf diesen Post geantwortet und gesagt: Ey, Fukas, voll cool, dass du hier verlinkst und so.
Ein Tape meint auch ein Tape?
Ja.
Kannst du bei dir zu Hause Kassette hören?
Ich habe einen Kassettendeck, ja. Ein Kassettendeck.
Geil!
Beste, ich mag Kassetten.
Hast du viele
Kassetten? Kassetten machen keinen Sinn, aber ich habe, momentan noch nicht.
Meine Freundin
aber die Sammlung steigt. Die
meine Freundin wächst seit kurzem einen Walkman.
Ich habe auch noch einen Walkman.
Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Aber du,
Walkman ist super unpraktisch.
Kriegt man denn noch irgendwo gute Kassetten her? Viele Kassetten?
Also halt so im DIY-Indie-Musikbereich auf jeden Fall.
Ja, ich meine jetzt so, kann man die auch irgendwo gut kaufen? Also kannst du einen Laden in Berlin empfehlen oder sagst du jetzt einfach, geh auf
eBay? Nee, also die Tapes, die habe ich alle direkt von den Bands, auch von den Labels bestellt.
Okay, aus
den
USA. Okay.
Dann habe ich von dieser Band halt irgendwie mal zwei T-Shirts bestellt und dann habe ich das tatsächlich von dem Gitarristen eine persönliche Widmung, Notiz bekommen sozusagen, einen handgeschriebenen Zettel irgendwie mit dem Bandlogo und irgendeiner Kohlefarbe. Und dann auf der anderen Seite vom Zettel halt irgendwie so, ja, danke für deinen weiterführenden Support und so weiter.
Du bist echt cool, Dave, steht drauf.
Das ist der Subtext. Das ist der Subtext.
Schön, ist aber nett, ist eine gute Geste.
Ja, hat mich nochmal aufs neue Album hingewiesen, was dann irgendwie schon draußen war, als die T-Shirts da waren.
Okay.
und da war ein Wachssiegel mit dem Bandlogo drauf. Das finde ich schon ganz schön geil.
Okay.
Wollte ich nur so erwähnen.
Kauf
mehr Musik von Künstlern.
Bringt dir halt auch nichts. Ich meine, jetzt hast du einen Wachsiegel zu Hause.
Aber ist doch cool.
Wenn sie wenigstens den Siegelring mitgeschickt hätten.
Nee, ich denke mal, das ist ein persönliches Ding.
Okay. Ich will dir auch nicht zu nahe treten. Ich freue mich, dass du Eigentümer dieses Etwas bist.
Sorry. Ja, ich glaube, das ist auch eine richtig gute Ableitung, sozusagen. Eine Rausleitung.
Ableitung.
Wegleitung?
Wegleitung. Hinfortleitung.
Hinfortleitung.
Ja, gut. Machen wir den Sack zu, was? Was? Schon. Ich muss auch auf Klo, muss ich dazu. Komplett uneigennützig.
Also bis hier an diesem Laptop was passiert, dass ich es benutzen kann, ist die Außenaufnahme nicht stoppbar.
Ja, das ist ja auch nicht das Problem.
Wir können uns ja trotzdem vernünftig verabschieden.
Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr euch sozusagen. Schön, dass ihr wieder dabei wart heute Abend.
Meine Fresse.
Ich hoffe, wir können euch an diesen kühlen, grauen Novembertagen ein bisschen unterhalten. Ja.
Skater Johannes.
Ja, das war ein schöner Abend mit Dave.
Und mit Chriso.
Und mit dir.
Großartig. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte.
Ach,
war doch geil. Ja, was soll's. Okay, danke schön, Leute. Ne? Dann bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Haut rein.